Hallo liebe Leute, ich bin Simon, euer Sprecher und begrüße euch zu Folge 131 von Tischlein deck dich. In der letzten Folge habe ich es ja ganz schön krachen lassen und das ist meine neue Normalität. Und was ich heute ausdrücken will, ist erstmal die Degeneration, die Schlappheit und Schlaffheit und gegen die will ich das Heilmittel finden. Mich hier persönlich auch zu heilen, sage ich ganz klar. Ja, das ist auch psychotherapeutisch hier. Und da will ich das ganz klar anbringen. Ja, mein Angebot zum Diktator oder wie auch immer, Generalsekretär zu werden. Ja, das steht weiterhin, aber der Arbeitstag muss beschränkt sein, so wie mein Arbeitstag jetzt auch, damit ich eben noch genug Zeit zum Podcasten und so weiter habe. Mein Arbeitstag bei der Arbeit jetzt ist nämlich auch etwas beschränkter. 80% arbeite ich, darf ich rauswandeln mit dem Chef. Und das gibt mir einfach ja dieses Gefühl, dann kann man auch relativ produktiv sein in dieser reinen Arbeitszeit und sich dann sogar noch was anderem daneben widmen. Und da darf ich keine Kompromisse eingehen, auch mit meiner politischen Arbeit. Ganz klar, die heutigen Schauspieler, Volksbühnen, Darsteller wie eben Habeck, die arbeiten ja auch so hart, wie man es von Merkel schon gelernt hat, um diesen Eindruck zu erzeugen. Ja, es ist ganz wichtig, aber es passiert nichts in der gesamten Merkel-Ära, außer, dass da dieser Krieg angezettelt, angefacht wird. In Europa der Wirtschaftskrieg gegen Südeuropa, aber auch gegen Russland und der wirkliche Krieg, wo Menschen sterben in der Ukraine. Gut, das passierte schon unter ihrer Ägide, aber nichts Positives, sagen wir mal, nichts sonst Erwähnenswertes. Und ja, sie muss aber da scheinbar bis 4 Uhr morgens durchverhandeln, weil die Journalisten halt auch alle gefangen sind in diesem Effizienzdenken. Wir alle sind darin gefangen. Es muss so hart gearbeitet werden und sonst ist gar nicht glaubhaft, dass ein Politiker sich ums Volk kümmert. Aber ich sage euch, ich schaffe es auch in 6,5 Stunden, also täglich. 6,4 Stunden steht immer in meinem Stundenzettel und das ist einfach der Maßstab, den ich da auch anlegen will und da gar keine Kompromisse. Also das, sonst könnt ihr euch sonst wohin schmieren, in die Haare schmieren. Wirklich, mein Einsatz werde ich nicht leisten in einem 8-Stunden-Tag. Da werde ich nicht zur Verfügung stehen als Generalsekretär, der die revolutionären Fortschritte protokolliert. Und das muss man ganz deutlich machen, weil das Hauptübel ist im heutigen System, dieser Arbeitszwang. Und dieser Drang und diese psychologische Knechtung, dass man sich selbst für unterlegen hält, nicht mit dem Durchschnitt kompatibel, nicht effizient und arbeitsam genug. Und da sage ich doch, der Kapitalstock ist ja schon hier und das ist ja so wunderbar. Der Kapitalstock ist nämlich gleichsam der Eierstock. Letztes Mal kam das an irgendeiner Stelle so wunderbar raus. Ja, und so müssen wir das immer wieder zusammenbringen, die ökonomischen und die triebdynamischen Begriffe. Ja, und ohne Eierstock wird es schwierig, da können wir auch nicht zeugen, da können wir kein neues Kind zeugen. Und das ist leider, oder ja, das ist eben historisch, können wir das jetzt sehen, das große Problem der Revolution von Mao in China, aber auch der Bolschewiki damals, warum wir uns dann in diesen Diskussionen verstricken, die eben bourgeoise Gegenpropaganda dann sagt, der ist böse, der Bolschewik, der bringt da die Leute um. Und ja, die faschistische Gegenpropaganda und so weiter, was ich hier immer wieder entlarvt habe, dass das Land sich nicht entwickeln kann ohne Kapitalstock und die anderen Länder blockieren das und wollen den Russen diese Fabriken, diese Maschinen nicht verkaufen. Nur die USA zum Glück, da um 1930 rum, als Stalin diese Kampagne startete zur Industrialisierung, die haben immerhin russische Arbeiter zu sich ins Land gelassen, damit die ausgebildet wurden und dann auch amerikanische Ingenieure und Supervisor nach Russland geschickt, die das beaufsichtigen. Aber da habe ich gedacht, wenn man da mal drüber nachdenkt, diese Heranbildung des Kapitalstocks und der Ausbildung der Arbeiter, das ist so ein komplexes Problem. Das ist nicht zu fassen, was das für ein Problem ist. Und vor allem, was es selbst dann ein Problem ist, wenn man eine ja, neutrale Außenwelt vor sich hätte, die jetzt nicht auf sozialistischer Bahn ist, da nicht mitmachen will bei dieser Revolution, aber immerhin einem neutral gegenübersteht. Aber dann natürlich noch viel schwieriger, wenn man diese Komplettblockade erfährt wie in China. Und ja, auch in den 20ern war es ja schon eine Hetzjagd gegen den Kommunismus, gegen die Sowjetunion und diese Antikommunismus, war ja auch schon seit Ende des 19. Jahrhunderts ganz klar einprogrammiert bei den reaktionären Kräften, die darin die Gefahr sahen. Und da ist ganz klar, ja, die Köpfe müssen wir austauschen. Da hilft Überzeugen nicht, sondern die müssen wir entmachten und ja, in Einzelfällen auch erschießen oder wie auch immer. Aber das ist der humane Weg, weil sonst sehen wir, ja, die sponsern die Faschisten, die unterstützen die, diese kirchlichen Vertreter kommen da nicht drauf, dass das irgendwie unchristlich wäre. Und die brauchen den Holocaust, wie ich gehört habe in einem Podcast, den ich aber heute nicht aufgreifen will. Die brauchen den Holocaust, diese Leute in der katholischen Kirche damals um Papst Pius, die brauchten den Holocaust, um erstmal einzusehen, ja, es ist doch gut, nicht mit dem Faschismus zusammenzuarbeiten und dann die Rechte des Individuums anzuerkennen, dass der nicht so in einem Ständestaat essentialisiert ist auf seine Identität und da einfach nur spuren soll als Leibeigener oder dann als Angehöriger der Unterschicht. Das war eben die Haltung der Kirche damals und dagegen dann diese Emanzipation, ja, diese vorgeschobenen Menschenrechte dann danach. Ja, und da, also es ist so wirr. Ich verhasse mich ja auch, weil ich das aufdröseln will. Und es geht einfach nicht. Nee, mit dieser Kirche, mit diesen alten reaktionären Mächten, wo die Kirche auch nur ein Platzhalter ist, da darf es keine Zusammenarbeit geben. Wir können sie ja friedlich existieren lassen, aber ja, wenn sie uns in die Quere kommen, dann müssen wir auch brutal vorgehen. Aber ja, das sind schon wieder diese mordlustigen Gedanken und diktatorisch, wie auch immer, um hier ganz klar es aufzudröseln. Ja, die Sowjetunion, da war es aber welthistorisch in den 20ern eher noch so, dass die bürgerlichen Staaten gar nicht gesehen haben, was das überhaupt für eine Gefahr ist für sie, dass dieses sozialistische Projekt erfolgreich sein könnte, war damals ja gar nicht klar. Und solche Miesmuffel wie Trotzki haben ja auch dieses Gerücht gestreut, es ginge gar nicht, den Sozialismus in einem Land aufzubauen. Haben hier im Defaitismus betrieben, Sand ins Getriebe gestreut, aber Stalin ist der Herr der Lage geblieben. Unter enormen persönlichen Kosten ja auch. Er hatte sicher keinen 6-Stunden-Tag, aber auch Kosten für das Land und einzelne Menschen, die dem zum Opfer fielen oder darunter litten, dann verschleppt zu werden nach Sibirien ins Gulag. Aber ja, nun in den 50ern, meine ich, da sahen sich die Chinesen in einer ganz anderen, ja, ganz anderen Weltmacht gegenüber den USA, die sie so blockiert haben. Was jetzt, wie ich recherchiert habe, vielleicht nicht direkt zu diesen Hungersnöten führte, sondern die Hungersnot damals mit dem großen Sprung nach vorn war Ende der 50er und die Blockade der USA setzte schon Anfang der 50er ein. Aber klar, wahrscheinlich hätte man damit auch viele Hungersnöte verhindern können, wenn die USA hier nicht diese Blockade durchgesetzt hätten, die China aber auch durch andere Länder umgehen konnte. Also ja, aber da sehen wir, die Rolle der USA hat sich da komplett gewandelt, irgendwie ganz antikommunistisch hier in den 50er Jahren und nicht so, dass sie in den 20er, 30er eher noch die sind, die sagen, ja, warum nicht, wir können doch mit allen, klar, auch mit den Faschisten, mit den Nazis, aber ja, wir sind eigentlich unideologisch, wir halten uns raus. Und eher die Engländer, Franzosen, die waren da die Antikommunisten, diese Wichser. Ja, man kann es nicht anders sagen, man kann diese Leute nur verachten, die damals in den Positionen waren, aber heute eine Königin, eine Liz Truss, das sind wirklich Degenerierte und da muss man sie auch dehumanisieren und sagen, es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn die sterben würden in revolutionären Umwälzungen. Dieses Blut muss auch fließen und auch ich bin in diesem Sinne blutrünstig. Also ja, das ist dehumanisieren nicht in dem Sinne, dass man sagt, deren Tod ist einfach so in Kauf zu nehmen, nee, aber einfach sagen, ja, also die Todesstrafe wird ja auch irgendwie angewandt und für manchen Gesellschaften wie auch in den USA für rechtens befunden und da ist einfach auch mein Rechtsempfinden, nur diese Politiker, die fügen so viel, also sie akkumulieren so viel Verbrechen, unsere westlichen Politiker hier, da ist irgendwie das Rechtsempfinden von mir so, ja, das ist dann auch eine Strafe und das ist dann leider so, dass ich das so spüre und wahrnehme, aber gut. Nun, und in den 50ern, also das meine ich genau mit den Eierstöcken. Es würde nicht gehen ohne die, auch nicht ohne die Spermienzellen. Und die müssen da irgendwie zusammenfinden. Aber ohne diese Zeugungskraft geht es nicht. Und ja, der menschliche Arbeiter, der kann noch 1000 Jahre auf den Stein einklopfen. Aber wenn diese Akkumulation der Technologie, der Erfindungskraft, der Patente, der Maschinen, der Stahlerzeugnisse und so weiter und so fort, auch der soziologischen Betriebsamkeit und des geschmierten Ablaufs der Gesellschaft, der Ämter. Und wenn das alles nicht vorhanden ist, dann kann man 1000 Jahre noch arbeiten und das wird einfach nichts werden. Und deshalb meine ich in China, das ist so eine schwierige Aufgabe, man kann es gar nicht begreifen und ich bewundere Mao jetzt erst, früher habe ich mich nicht so mit China beschäftigt, aber jetzt erst, ja, auch nicht viel, habe nur den Wikipedia-Eintrag gelesen über die Kulturrevolution, die er dann da anschließt, nachdem sein großer Sprung nach vorne fehlgeschlagen war. Ja, das sind diffizile Themen. Ganz klar, aber für mich ganz klar bewundernswert, einfach und auch nochmal im Unterschied zu Stalin, dass ja, Mao nochmal unter noch härteren Bedingungen agierte, weltpolitisch. Und ja, vielleicht auch innenpolitisch mit einem noch größeren Land da agierte. Und ja, natürlich erstmal die Befreiung vom Faschismus zu organisieren hatte. Das sind andere Kämpfe als jetzt bei den Russen damals im Bürgerkrieg. Klar war das auch eine militärische Auseinandersetzung 1920, der Bürgerkrieg. Aber ja, es ist irgendwie was anderes nochmal als diese faschistische Invasion von Japan, die ja schon vor 1939 irgendwie anfing, schon irgendwie 36 oder so. Naja, also das muss ich auch weiter aufarbeiten, diese chinesische Geschichte vor allem und diese Frage, es ist so schwierig, wenn dir die anderen die Eierstöcke auch noch vorenthalten wollen, den Kapitalstock nicht teilen wollen und sagen, da soll Austausch geben, dann das aufzubauen und so ein unterentwickeltes Land, das vom Westen ja durch diese Kolonialisierung, diese Verbrechen, die vor allem im Jahrhundert bis 1950 so massiv waren, aber auch in den Jahrhunderten davor, aber dieses Jahrhundert hat dann das Land wirklich nochmal extremst geknechtet und ausgezehrt, ausgeblutet. Und genau. Da ist es so schwierig, dahin überhaupt vorzustoßen. Und man kann vielleicht unendlich lang darauf warten, wenn man nicht Kompromisse eingeht und ja, vielleicht dann zu viele Kompromisse eingeht, die Linie von Mao sich nicht halten konnte und er damals ja schon einen Rückhalt verloren hat, nach dem großen Sprung nach vorne, der schief ging, zu den Hungersnöten führte. Und da andere Parteipolitiker eher auf einer konzilianten Haltung waren, eben gesagt haben, auf die Wirtschaft konzentrieren, dass wir hier den Output steigern für die Massen. Und ja, Mao hat dann eben gesagt, dann machen wir eben Kulturrevolution, nur im Überbau lassen wir die Wirtschaft irgendwie weiterlaufen, aber das widerspricht sich ja auch, das ist ja irgendwie auch komisch. Und er verstand gar nicht so viel oder hat sich nicht für die Wirtschaft interessiert, hieß es in diesem Wikipedia-Artikel. Nun, aber ja, das ist natürlich auch ein Fehler, die Wirtschaft kann man nicht vernachlässigen als Marxist. Aber da muss ich mich noch weiter bilden, noch genau analysieren. Und generell finde ich so faszinierend, Mao, was er auch ausstrahlt. Bei Stalin ist es ja eher dieses Abwesende, dieses Depersonalisierende, dass er sich aus dem Spiel nimmt und sagt, nee, ich mache hier meine Arbeit als Amtsträger. Aber mehr auch nicht. Ich stelle mich in den Dienst, so wie ich ja auch letztes Mal. Und ja, so eben auch zum Glück Stalin. Denn man kann ja auch sagen, nee, dann lass ich es ganz, konzentriere mich ganz auf mein biografisches Leben und so weiter. Da ist nichts zu holen in der Politik, aber das ist eben feige. Und überhaupt, was soll das sein? Also diese Feiglinge, die diese Option dann treffen, warum sollen wir, die wir uns in die Politik vorwagen, dann überhaupt noch dieses Demokratische im Munde führen und sagen, oder das Volk hat hier ein Mitspracherecht? Nee, dann hat man auch kein Mitspracherecht, wenn man sich nicht aufs Spiel setzt. Das Volk im Mund führen ja schon durch diesen Begriff des Sozialismus, aber nicht Demokratie. Hier ist der ganz entscheidende Übergang. Demokratie ist ja auch nur so ein Buzzword, es ist ja auch richtig, eine Utopie zu haben, die man anstrebt, aber es ist demagogisch zu behaupten, wir lebten heute in einer Demokratie und das sei ja wohl das Prinzip, das gelte. Nee. Dann ist es wirklich nur dieses reine ideologische Herrschaftsinstrument, das uns gefügig und unrevolutionär halten soll und sagen soll, es hat alles seine Richtigkeit, bitte weitergehen. Genau, also da müssen wir also den Übergang finden, diese Utopie mit Sozialismus zu bezeichnen und auch zu sagen, nee, können wir auch nicht so schnell einführen wie in der Sowjetunion. Lenin erst diesen Rückschritt machte mit der neuen ökonomischen Politik, eine liberale Wirtschaftspolitik. Und ja, das ist dann ein Kampfbegriff, schreibt Lenin selbst, UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Da ist das Sozialismus im Namen, aber es ist noch kein Sozialismus drin. Und es ist aber ein Kampfbegriff, um den Ausbeutern im Lande schon mal zu sagen, ja, wir wissen, wir sind jetzt noch schwach als Zentralregierung, aber wir haben euch auf dem Schirm und wir wollen euch als Klasse beseitigen, dass diese Klasse an Menschen nicht mehr geben kann, die diese Ausbeuteinteressen haben. Aber das heißt ja nicht, dass man die einzelnen Menschen beseitigt, sondern nur sie aus dieser Klassenposition befördert, indem man ihnen beispielsweise ihr Eigentum, nicht ihr privat persönliches Eigentum noch, aber privat Produktionseigentum, Fabriken und Maschinen und so weiter, Aktien wegnimmt. Also ja, so ungefähr ist das aber ein Kampf. Das ist mein Punkt. Es ist ganz schwierig, die anderen, vor allem heute, jetzt ist der Antikommunismus viel verbreiteter noch und viel stärker und es ist wirklich so stark, dass man sagen kann, nee, ist auch logisch irgendwie, dass so schwache Länder wie Argentinien sich eher nicht an die Revolution rantrauen, weil sie sehen, wie man da zermalmt wird, wie Venezuela, das ja noch nicht mal eine Revolution hat und nicht kommunistisch regiert ist, aber irgendwie linker, aber trotzdem so boykottiert wird dann und ausgehungert werden soll. Und ja, deshalb ist es vielleicht wirklich hier in Deutschland auch doch nochmal realistischer, nicht so unrealistisch. Und das muss ich ja auch hier behaupten, nachdem ich letztes Mal das aufstellte, die ja, mich hier anbot. Und ja, da habe ich auch eine Verantwortung auf mich geladen, habe ich einfach gemerkt. Und deshalb auch mal jetzt ein ganz neues Gefühl und dieses Gefühl einfach, ja, ich muss auch ein Mindestmaßstab an mich selbst anlegen, mit der Bildungsarbeit, wie ich meinte. Deshalb bei Mao nachlesen oder weiß gar nicht, wie ich da draufkommen, aber das alles muss ich aufarbeiten, muss da auch disziplinierter werden, ganz klar, weil ich will ja auch das sagen, dass ich dem Volk dienen kann, ja, den Sozialismus aufzubauen, die Demokratie zu zerschlagen. Und ja, dieses Gattungselement, dass man sagt, wir sind doch alle irgendwie zusammen in einer Schicksalsgemeinschaft, wir sind untrennbar verbunden auf einem Schiff, wie Passagiere. Und die segeln jetzt halt zusammen auf diesem Schiff. Also wenn sich der eine abseilen will, das kann nur auf Kosten der anderen gehen. Und ja, so ist aber trotzdem noch der Kapitän da, der oben steht und der erstmal sagen muss, wo es lang geht. Und ohne den würde auch Chaos ausbrechen und Meuterei und das Schiff vielleicht untergehen. So, also die Rolle des sozialistischen Diktators oder Generalsekretärs. Wobei ich als Generalsekretär ja nicht... ja, nicht mal Kapitän sein müsste, sondern einfach nur genau durch meine Medienmacht könnte ich vielleicht alles kontrollieren. Und das ist nämlich der Punkt, die Medienmacht brechen und dadurch irgendwie die politische Entwicklung kontrollieren und nur kommentierend eingreifen, aber ganz klar machen, nee, also dann, da geht es in die falsche Richtung und hier, das ist schwierig, ob das möglich wäre, aber ich denke, ja, wenn man diese Monopole bricht, oder wenn man erstmal das Monopol für Tischlein deck dich aufstellt, vielleicht wird es dann besser gehen. Aber okay, binden wir meinen Diskurs nochmal kurz zusammen, den ich hier wählte zum Einstieg. Die Degeneration richtig darstellen, ja, es ist normal, degeneriert zu sein, genau. Die ist sozialistisch, wir alle sind nur Menschen und so vulgär. Ja, wir alle denken eigentlich nur ans Materielle. Deshalb ist es auch so wichtig, diesen Sex-Diskurs einzuführen in den Sozialismus. Weil gerade aus diesem Kapitalismus wir dieses Mindset und Framework herkriegen, dass wir so vulgär gepolt sind, ja, nicht so sehr in Bezug auf Sex, von dem wir uns ja immer mehr entfremden, wenn wir Robert Faller folgen, aber vielmehr auf dieses imperialistische, wirtschaftspolitische, ja, dass wir glauben, es ist wirklich so, man muss hart ranarbeiten. Und das ist halt der Grund, warum wir in Deutschland hier so gesichert sind. Und die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, in ihren Ländern sieht es halt nicht so aus, weil sie halt nicht so sich hart rannehmen. Und ja, das ist aber genau, was ich vorhin meinte. Da kann man 1000 Jahre arbeiten, wenn die anderen nicht den Kapitalstück teilen wollen. Dann wirst du dich da blutig schlagen und kannst mit einem Stein, Feuerstein versuchen, Feuer anzumachen. Aber das ist dann im Prinzip in der Steinzeit und so ist es ja. Diese Gebiete sind in der Steinzeit außer halt nicht ganz, dass wir sagen, ja okay, in Kenia, in Djibouti, wo auch immer, wollen wir noch unsere Porsche auch hinschicken können, ja. Ist doch ganz okay, wenn es da auch noch eine Ausbeuterklasse geben kann in Kenia, ja. Weil dann können wir denen auch noch den Porsche verkaufen und da hinschippern. Aber dass die da selber mal ein Auto bauen könnten, nee, das nicht. Und übrigens, heute habe ich auch noch mal mit der Ukrainerin gesprochen bei der Arbeit. Die sagte mir, Saporizhia, ja, das ist wirklich dieses Atomkraftwerk, diese Provinz, wo das Atomkraftwerk ist und das genau diese Provinz, wo die Autos früher herkamen. In den 60ern, 70ern, da noch sowjetische Autos gebaut wurden in der Ukraine. Gut, und so ist aber dieser Kapitalstock, wo man dann dachte, ja, das ist dieses Schaufenster wie in Dresden. Das Schaufenster, man kann die ganze Zeit in den Westen schauen, so wie ja auch die Chinesen die ganze Zeit die Westmedien konsumieren, zumindest im Ausland haben sie es ja, trotz Zensur dann, ja, deshalb, die sind zu stark beeinflusst, meine ich, das müsste man einen Weg finden, die wieder sozialistisch zu erziehen, mit dieser liebevollen Ideologie auch zu befruchten und zu sagen, das ist leider das ganz Falsche, was euch die Westmedien hier eintreten, das ist verbrecherisch, das sind wirklich, wir wollen sie nicht Untermenschen nennen, weil das ist ja deren Denkweise, ja, dass die uns die ganze Zeit für Untermenschen halten oder den Rest der Welt. Aber ja, wir müssen es eigentlich so sagen, aus chinesischer Perspektive, es sind zumindest grundlegend degenerierte Menschen und die diese Degeneration noch nicht mal einsehen im Gegensatz zu uns Sozialisten, wo wir sagen, ja, wir wissen, wir müssen da was tun gesellschaftlich. Also es kann nicht so gehen, dass der Reiche den Armen ausbeutet und da muss zumindest jemand eingreifen. Und jetzt haben wir dieses Institutionengefüge und ja, Mao konnte sich da als Linksradikaler nicht ganz durchsetzen in diesen innerparteilichen Kämpfen. Da, ja, gab es andere Kräfte und wie auch immer, Deng Xiaoping hat dann diese Öffnung betrieben, aber es ist trotzdem besser und ganz klar die bessere Ideologie, die bessere materielle Herrschaft hier als im Westen. Ja, aber wo war ich gerade? Saporizia, ja, genau, also wir sagen, wir wollen da die Autos schon noch reinschicken nach Kenia. Und das kommt uns ja zugute. Ne? Die können da Handys kaufen, können da dies und das kaufen, aber da selber herstellen, nee, das natürlich nicht. Und ja, das ist einfach so dieses Verbrecherische, wo man das mit der Pimmeltheorie genau in Verbindung bringen muss, dass wir Angst haben, uns geht es bald an den Kragen oder an die Eier. Und deshalb sagen wir, oh je. Wer beschützt uns noch? Ach ja, das Kapital, das sich festwurzelt und das gehört einfach mir, das ist an mir angewurzelt. So wie dem Mann eben dieses Gefühl, vielleicht die Festigkeit, die Sicherheit gibt. Ja, ich habe ja meinen Pimmel und das ist einfach was Festes und dann bin ich einfach das ganze Mann. Und da will ich jetzt hier nicht weiterreden, sondern da auf meine Theorie verweisen, die ich nochmal in 110 darstellte, die ich jetzt auch veröffentlichte. Und auch deshalb nochmal einen gewissen Schub spürte, Schub der Verantwortung, wo ich dachte, ja, jetzt hören es auch andere, diese Podcast-Batterie, die ich da aufgestellt habe und abfeuere. Das ist auch eine Verantwortung, vor der ich hier stehe, die ich hier trage. Und ja, liebe Grüße auch an meinen Bruder, der da, glaube ich, einen Kommentar schrieb. Endlich mal wieder einen Kommentar auf Tischl entdecke ich unter Nummer 106. Und meinte, er würde mich mal gern wieder vor den Volksmassen sprechen hören, wie ich ihm einmal sprach, seiner kleineren Gruppe. Und ja, das ist irgendwie logisch, habe ich mir dann gedacht. Nicht nur hier vor dem Mikrofon, sondern wirklich vor den Massen. Und jetzt konnte ich heute nicht dabei sein bei einer Demo von der DKP, weil ich es zu spät gesehen habe. Aber egal, eigentlich ja, muss es in diese Richtung gehen. Ich stelle mich zur Verfügung, aber das ist mir einfach ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Mit den 6,5 Stunden, also ich bin nicht bereit, dieses unwürdige Schauspiel mitzumachen, dass man sagt, man muss ja nur so tun, immer so viel arbeiten. Ja, in der Revolution, wenn es hochhergeht, dann kann ich wirklich auch mal durcharbeiten. Wirklich mal sagen, 18-Stunden-Tag, okay. Aber irgendwann muss ich es auch stabilisieren und einpendeln und das ist für mich ganz klar, wenn das nicht zu machen ist, dann bin ich da auch raus und da muss ich wirklich mein eigenes Leben höher einschätzen. Und sage ich das auch ganz klar und empfehle euch das nur. Das ist auch das Versprechen mit dem Sozialismus, dass man dann wirklich einen Arbeitstag haben wird. Den können wir da wirklich herabsetzen, ein bisschen auf diese 6,5 Stunden. Das sollte für alle dann Standard werden. Und klar, man kann ja mehr arbeiten, wenn man will, aber und wird dann auch mehr entlohnt. Aber das ist zumindest der Standard, den wir erwarten von jeder Arbeitsbiene, von jeder Ameise des Volkes. Die hat da einfach das zu liefern an Arbeitsertrag und der eine ist ein bisschen geschickter oder ein bisschen flinker. Und da müssen wir Wege finden, den auch mehr zu belohnen. Aber grundsätzlich sind erstmal alle Teil dieses Ameisenbaus oder dieses Bienenvolkes und das ist der grundlegende Unterschied zum heutigen System, wo immer der eine gegen den anderen, der Konkurrent gegen den anderen Konkurrenten, der Kapitalbesitzer gegen den geknechteten Proletarier steht. Und das ist einfach ganz abzulehnen und ganz verbrecherisch. Und ja, das ist umzuwälzen, so schnell wie es nur geht. Und ja, klar, diese Theorie vorbereiten. Ich meine, wenn man es gut begrifflich vorbereitet, dann ist nämlich auch gar nicht so viel Blut nötig oder es kann ganz friedvoll abgehen, weil alle wissen, was zu tun ist und alle, wie sind die realen Geschehnisse begrifflich einzuordnen. Aber ansonsten wird es zu unerfreulichen Nebenwirkungen kommen. Und ja, und das kann man nicht ausschließen, das wird auch so passieren, das ist ganz klar. Die ganz friedliche Revolution wird es nicht geben, vor allem weil wir so große Berge an ja, reaktionären Mächten auf der Welt haben, von den USA halt angeführt, aber ja auch ganz andere im eigenen Land hier. Und so viel Elend und Missstände, die, wie ich meinte, über mehrere Generationen erst aufzuheben sind, wo wir nicht von heute auf morgen sagen können, dein Menschenrecht gilt jetzt und so weiter, so ein Schwachsinn. Nee, dein Menschenrecht gilt eben nicht. Das müssen wir genau aufheben, die Herrschaft der Menschenrechte. Und dann, wir müssen erstmal dahin kommen, die Utopie uns als Ziel zu stecken und dann dafür zu kämpfen. Aber auf dem Weg dahin, in den Kampf, da wird sicher das ein oder andere Menschenrecht verletzt. Und ja, das ist dann in Kauf zu nehmen, weil es im Ganzen das humanere Projekt ist. Gut, jetzt aber, und ist das eigentlich ein Menschenrecht, da überhaupt teilzunehmen und das überhaupt vorgesetzt zu kriegen? Ja, ich bin hier Denker, irgendwie theoretisiere, aber die Volksmassen, die brauchen halt jemanden, der sie anleitet, und das ist dann nicht automatisch Faschismus, weil man gehorcht, weil man spurt, sondern nee, das ist ein emanzipatorisches Projekt und ganz klar das richtigere Projekt, als heute sein Leben als treuer BRD-Bürger zu leben. Und ja, jetzt weiß gar nicht, was ich hier noch alles ansprechen wollte, aber mir ist einfach nur wichtig, genau was ich mir aufgeschrieben habe: Kapitalstock ist Eierstock. Auch ja, die Spermien, da steckt ja eigentlich auch nichts drin. Oder da kenne ich mich jetzt nicht genau aus in diesen biologischen Gefilden. Aber sag einfach mal, ja, die Frauen sind da ja auch so wichtig und so fruchtbar und so weiter. Und das ist ja so wunderbar. Und die Männer, die brachial halt so, sie sind vielleicht wie der Proletarier, der da hämmert und werkelt. Und so müssen diese beiden Sachen aber zusammenkommen, die Werkbank und der Hammer, wo da drauf drischt. Und das eine ist aber genauso wichtig wie das andere. Und wir sehen in China jetzt diese Widersprüche mit der Einführung des Kapitalismus, klar, und der Herrschaft der KP. Es ist ein Widerspruch, aber eben zu begreifen aus der grundreaktionären Situation der Welt, dass wir hier diese Revolution nicht machen wollten, und das ist der grundlegende Fehler. Und da gibt es einfach gar nichts zu kritisieren oder Mao vorzuwerfen, während man selber hier so lahmarschig ist. Also es gibt gar keinen Ansatz, hier aus deutscher Perspektive irgendwie Mao oder Xi Jinping zu kritisieren. Das ist verbrecherisch, sage ich ganz klar, wer das tun würde oder ja, wer denen irgendwelche Defizite vorwerfen wollte. Nee, also Deutschland ist ja das eigentliche Defizit, das ist ein einziges Defizit, das ist ein einziges Scheißland, runtergewirtschaftet, schlecht regiert bis zum geht nicht mehr. Und ja, es fällt halt nicht so auf, weil das ganze Kapital schon da ist und dieses verbrecherische Erbe nicht der Aufklärung, sondern der Kapitalakkumulation. Und ja, in China ist aber wirklich das Erbe des Marxismus, des Universalismus noch vorhanden. Nicht nur in Spurenelementen, sondern ja, auch wenn es verwässert ist, jetzt ganz klar. Aber niemand hat ja die reine Lehre, auch Mao nicht. Und auch da dürfen wir nicht einfach sagen, dem folgen. Personenkult ist auch da nichts, was irgendwie aus sich heraus zweckmäßig notwendig wäre, sondern was entsteht in einer gewissen historischen Person. Situation und was heute vielleicht nicht mehr bei uns nötig wäre, wo ich auch sage, ich will nicht kein Personenkult um mich, oder wenn, dann aufgrund meiner Schmutzigkeit und Vulgarität, dass die Volksmassen sehen, ja, so vulgär kann man sein und kann trotzdem Erfolg haben, und ja, dass sie sehen, der ist nicht der große Anführer oder der so perfekt da thront. Und so sagte meine Freundin auch über die großen, über die Chefs hier in Deutschland, dass die anders sind als in Peru, wo der Chef, der thront da oben, der ist irgendwie unantastbar. Und hier kann man schon damit mit den Leuten reden und sagen, ja, auf Augenhöhe die ansprechen, und das findet sie noch gut. Auch wenn sie da ja so extrem ausgebeutet wird im Altenheim und die Chefs da immer nur diese ausländischen Hilfskräfte, Freiwillige einspannen und für so schwere Schichten und so weiter einspannen, weil sie die Deutschen nicht nehmen, oder die Facharbeiter, die Fachpflegekräfte, ja. Die sind halt eher rar gesät und sollten eigentlich da eher der Normalfall sein, aber ja, wie auch immer. Also, das ist ganz verbrecherisch, dieses deutsche Wirtschafts- und Immigrationssystem. Aber was sie so wunderbar sagte, mit den Chefs kann man noch auf Augenhöhe reden. Und so ist es wohl. Man kann irgendwie auf Augenhöhe, ja, und so meine ich, müsste mich auch anpacken. Ich bin genauso degeneriert oder ja, bin wirklich der Letzte, der am weitesten unten in den Schmutz gesunkene. Und das will ich immer so darstellen. Und wenn ihr mir auf diesem Weg nachfolgen könnt, dann soll das so sein. Nicht in den blauen Himmel zum Citoyen, sondern wirklich zu diesem vulgären Bourgeois. Diese Bourgeois-Welt, die wird dem Proletarier erstmal eröffnen müssen. Genau. Und mit dem großen Sprung von Mao hat es eben nicht so geklappt, weil der Kapitalschock fehlte und eben weitere komplizierte Probleme da in der Anfangszeit des Sozialismus. Aber es ist das Grundrichtige. Und ja, wer das nicht sieht, da müssen wir die ganz harten ideologischen Kämpfe führen und genau dieses Medienmonopol einführen. Ja. Dann. Kurze Korrektur hier, ja, Kurnaz ist noch nicht tot. Das hatte ich irgendwie falsch, aber natürlich hat er extrem gelitten unter dieser Folter durch die USA. Und so wichtig ist ja nur, was Maaßen dann damals schrieb, irgendwie in seinem Gutachten, ja, weil er meinte, dass die BRD keine Pflicht hätte, Kurnaz da rauszuholen, weil eben seine Aufenthaltsgenehmigung mittlerweile abgelaufen ist in Deutschland. Also er hatte nur eine Aufenthaltsgenehmigung, war kein Deutscher. Weiß nicht, ob er heute jetzt den Pass hat, aber ja, wer hier ist, der ist von hier, sagt Badiou, aber Maaßen sagt, wer jetzt hier war und hier eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, ja, der ist irgendwie schon von hier, aber wenn der dann in Pakistan im Urlaub war und dort von der CIA verschleppt wird nach Guantanamo, dann ja, verfällt halt seine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, dadurch, dass er jetzt ja nicht beim Amt vorstellig werden kann, weil er in Guantanamo eingekerkert ist. Und das verfällt dann, und ja, dadurch ist Deutschland jetzt hier nicht mehr in der Pflicht, irgendwie einzugreifen. So war irgendwie diese Begründung von Maaßen, ja, und das ist einfach dieses Neofaschistische. Ganz klar, solche Elemente sind Teil des Staatsapparats. Maaßen hat sich jetzt ja auch nochmal weiterentwickelt seit damals in eine rechtere Ecke, aber ja, ist egal, dieser Staat gebraucht immer wieder Faschisten oder Leute, die damit flirten und braucht diese Leute auch und benutzt sie als Hammer, so wie jetzt in der Ukraine die Faschisten. Ich meine, das sind auch nur nützliche Idioten, das sind arme Schweine, die dort von unseren wirklichen Faschisten, von Baerbock und solchen Leuten wie Merkel, die ja sind eben so als rechtsradikale Faschisten zu bezeichnen, weil sie das ins Werk setzen und Maaßen, also ein Faschist. Mit diesem völkischen Denken hier, ja, wir müssen den deutschen Boden reinhalten. Ein Ausländer, wenn der jetzt schon raus ist und oh, da haben wir diese Formalität gefunden, warum wir den jetzt nicht mehr aufnehmen müssen oder genau, dann ist das ja was Positives, sagt er. Also, und aus meiner Sicht aber wäre es ja so, dass wir hier jetzt gar nicht lang fackeln müssen, irgendwie überlegen, aus welchem Grund holen wir Konrads da raus, selbst wenn es ein Terrorist ist, selbst wenn an den Vermutungen der USA was dran wäre, dass er irgendwie terroristische Kontakte oder Pläne hat, was weiß ich. Selbst dann kann man einfach noch sagen, das widerspricht grundlegend diesem Menschenrechtsstaat, das ist nicht unsere Moral, die Leute so ohne juristischen Prozess einzusperren und zu foltern vor allem. Ja, und dann müssen wir den irgendwie nur rausbekommen. Und ja, wenn es einen juristischen Fall gibt, dann kann man es bei uns in unserem Land klären. Gegen jemand, der ja zwar kein Bürger ist, aber hier legal lebt. Also genau, dann ist egal, was ist da mit der Aufenthaltsgenehmigung oder so. Es geht einfach nur darum, den rauszuholen und da einen Ansatzpunkt zu haben. Wenigstens einen rausholen aus diesem Unrechtsgefängnis und gegen die ganzen anderen können wir halt nichts machen, weil es nicht unsere Bürger sind, weil wir da in den USA nichts vorschreiben können, aber wenigstens dazu sagen, ja, den einen können wir dann wenigstens rausholen. Wäre ganz klar in einem Rechtsstaat, aber dieser Rechtsstaat ist eben ein rechtslastiger Staat hierzulande und bedient sich immer wieder Faschisten. Und dann zur Hungersnot in China noch nur ein kurzer Satz. Ja, es ist sehr wichtig, das alles historisch aufzuarbeiten, aber auch nicht so sehr sich zu verbeißen in diese Propaganda, die Lügenmärchen über den sowjetischen oder chinesischen Horror immer wieder. Obwohl einen das ja aufregt als Kommunist, aber es ist doch wichtig, hier wissenschaftlich vorzugehen und einfach zu sagen, ja, da gab es das und das und wir arbeiten das einfach ganz klar auf und entblößen hier die Lügen der Bürgerlichen. Ja, auch wenn es weh tut, aber irgendwie, es lässt sich ja nicht für immer den Daumen da so draufhalten auf der Geschichte und dass irgendwie dieses verzerrte neofaschistische, pro-imperialistische Bild da drauf gewinnt, sondern irgendwann kommen ja die Fakten ans Licht. Und ja, also da stand dann nur auch in dem Wikipedia-Eintrag wiederum über diese Hungersnot an dem großen Sprung nach vorn, der fehlgeschlagenen Massenindustrialisierung, dass ja, da sind irgendwie 10 oder 20 Millionen gestorben und manche Historiker vergleichen das aber dann mit Hungersnöten, die es seit jeher in den Vorjahrhunderten auch in China gab und kommen zu dem Schluss, das war nicht wirklich schlimmer, waren nicht wirklich mehr Leute, die da gestorben sind, als zum Beispiel in der Hungersnot, die es um 1890 gab. Und ja, also niemand wünscht sich doch, dass jemand stirbt. Also ja, ich meine, von der Bourgeoisie, über deren Recht auf Leben und Recht auf Schutz ihres Lebens kann man nochmal diskutieren in revolutionären Zeiten, aber diese Volksmassen, die der Bauernschaft oder dem Proletariat angehören, in China natürlich ist das tragisch, traurig, muss irgendwie verhindert werden, dass Leute so sterben und leiden. Und es ist aber irgendwie was, was sich schon durch die ganze Geschichte Chinas zog, oder zumindest durch diese letzten Jahrhunderte. Und die bürgerliche Geschichtsschreibung greift sich das natürlich raus und zeigt da drauf, genau da, wo Mao halt mal an der Macht war. Weil wir sehen, dass Mao gefährlich ist für unser eigenes politisches System. Viele Studenten hier damals Maoisten waren oder Mao-Bilder an den Wänden hatten. Und ja, natürlich, dann zeigt man da drauf und wiederholt das 100-mal, ja, da sind so viele Millionen gestorben in der Hungersnot und das ist das Blut, das an Maos Händen klebt, der ist eigentlich schlimmer als Hitler. Ja, das ist ja der Duktus, der da durchkommt, der ist schlimmer als Hitler, weil das sind mehr Menschen als die Juden, die er umgebracht hat. Und ja, ich will mich damit nicht so sehr auseinandersetzen, sondern das einfach, ja, aufarbeiten und auch ganz klar sagen, wissenschaftlich aufarbeiten, da habe ich viele Defizite und man muss sich da wirklich selber reinarbeiten und aber ganz klar sehen, wie hohl und verdorben diese Gesellschaft wirklich ist. Es ist ja nicht nur die Geschichtsschreibung, sondern unser Weltbild, das durch sowas geformt wird und das ganz klar uns alle so formt, dass wir denken, ja, Hitler war schlimm, aber war wirklich der Schlimmste. Und also diese Maoisten, die waren ja wohl auf jeden Fall auch irgendwie vergleichbar mit Hitler. Und wer so ein Weltbild formt, der hält seine Bevölkerung einfach in geistiger Knechtschaft, so wie die Argentinier in Knechtschaft gehalten werden. In diesem Hass auf Christina Kirchner, die sicher in gewissem Sinne korrupt ist, irgendwie zur Millionärin aufgestiegen als Präsidentin. Aber ja, dann soll der andere korrupte Kandidat Macri, der Liberale, von dieser Kritik verschont bleiben, weil er eben auf Kuschelkurs geht mit der Bourgeoisie, selber schon sowieso dazugehört, sowieso schon mehrfach Millionär ist und ja, also diese Bevölkerung ist in so einer Knechtschaft gehalten, dass sie einfach diejenigen hassen, die gerade passen, wie Malcolm X sagte, ja, Vorsicht mit den Massenmedien, die werden uns noch den Unterdrücker lieben lassen und den Unterdrückten hassen lassen und so ist es halt immer wieder, ja. Dagegen ist eben jede Indoktrination in China, in der Sowjetunion, ist dagegen ja was Positives, ganz klar kann man sagen. Das ist ja noch nicht der Endzustand der Geschichte, dass man sagt, wir müssen das Volk auch irgendwie ideologisch beherrschen. Natürlich wollen wir zum Kommunismus kommen und sagen, jeder kann für sich selbst denken und jeder kann frei leben, wirklich ganz frei sich assoziieren, die Produkte, die er herstellt, auf den Markt werfen oder sich frei in die Produktionskette eingliedern und sagen, an diesem Platz stehe ich und das ist jetzt irgendwie mein Traumberuf oder was ich hier erlernt habe. Irgendwann wird es so sein, das ist auch ganz klar, dieser Weg, den Mao und Stalin und so viele andere vorgezeichnet haben, der wird ja gegangen werden, da sind wir ja dabei, aber müssen uns eigentlich jetzt wirklich mal beeilen, weil so viele Weltenbrände mit den drohenden ja, Nuklearkatastrophen, Atomkriegen, das ist die eigentliche Gefahr, dass es davor ganz zu Ende ist mit der Menschheit oder man, ja, einen ganz krassen Zivilisationsrückschritt hinnehmen muss. Aber wenn das nicht geschieht, dann ist ja dieser Weg zum Sozialismus wirklich gangbar und realistisch. Und ja, also so wird es irgendwann sein. Aber dass es wirklich so kommt, müssen wir auch geistig produzieren. Und das können wir nicht innerhalb des liberalen Frameworks, wo alles frei ist, frei fließen kann und der Großkapitalist halt die Freiheit hat, den Massen da seine Horrormärchen einzuflüstern. Und das ist ja nichts, was mit der Revolution aufhört, diese Gefahr. Das ist genau, was Mao erkannt hat mit der Kulturrevolution, dass dieser Revisionismus in sich, um sich gegriffen hat in China, eben auch geschuldet der Weltlage mit der Sowjetunion, die vollkommen dem Revisionismus ausgeliefert war mit Chruschtschow nach dem Tod Stalins. Und ja, Mao war der Einzige, der Stalins Fahne noch hochhalten wollte und gesehen hat, nee, das geht in eine ganz falsche Richtung, wenn man sich hier distanziert von Stalin, irgendwie 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dieses wahnsinnig wichtigen Siegs über den Faschismus unter horrenden Opferzahlen, aber was einfach das Verdienst von Stalin war, schlechthin. Und das geht hier in die falsche Richtung, das ist wirklich Richtung Auflösung der Sowjetunion und des Kommunismus, Abwicklung, Anfreundung mit den imperialistischen Staatsmodellen und Ideologien. Und ja, da hat er das gesehen, auch in China breitet sich da aus, wir sind ja Teil dieser Welt, ja, das ist das Problem, man kann sich nicht abkoppeln, außer vielleicht durch so eine Covid-Strategie. Und das ist das grundlegende Problem und das hat er gesehen und konnte es aber auch nicht lösen durch die Kulturrevolution, die dann heute in der chinesischen Geschichte erinnert wird als 10 Jahre Chaos, ja, weil irgendwie immer wurde jemand aus den Ämtern enthoben. Aber es war auch nicht so blutig, zumindest Spitzenpolitiker wie Deng Xiaoping wurden ganz krass beschuldigt als Revisionisten. Oder dieser Deng eben, der dann nach Mao die Öffnungspolitik vorantrieb. Der wurde noch nicht mal seines Amts enthoben, sondern konnte da innerhalb der Kulturrevolution immer noch 5 Jahre irgendwie in hohen Ämtern tätig sein. Und ja, also es war eine wirre Sache, dass Mao da irgendwie die jungen Leute motiviert hat. Und wie Haag sagte, die Emeute der Unbedarften ist das irgendwie. Ja, ist nicht ganz aufgegangen, seine Strategie, aber immerhin hat er versucht, den Weg zum Kommunismus weiterzugehen und gesehen, das reicht noch nicht, hier die materielle Basis umzustellen. Wir müssen auch im Überbau, im Denken der Leute was verändern. Und damals war es vielleicht einfach historisch, ökonomisch eine Zeit, in der das nicht von Erfolg gekrönt sein konnte, aber was der Menschheit ja trotzdem nichtsdestotrotz den Weg weist, genau dahin, das Denken zu verändern und das auch als was Wichtiges anzuerkennen, diese Medienmonopole wirklich erstmal zu brechen. Ohne die brauchen wir gar nicht weiter dran denken, die Revolution dann weiter fortzuführen. Aber das waren jetzt ja schon wieder so viele kommunistische Erwägungen. Und ich will ja sagen, ich will jetzt einfach wieder zu meinem normalen Duktus kommen, hier als Massenagitator. Ich will wieder dann kommen, der Stimme meiner eigenen Emeute, meines Aufstands hier eine Stimme, eine Kraft zu verleihen und dem das frei fließen zu lassen. Ja, man kann es erst im Nachhinein einordnen und muss dann wieder was einfangen. Aber egal. So, ein Punkt noch kurz zur Ukraine. Da war jetzt diese Gegenoffensive, die nicht erfolgreich hatte ich erwähnt damals in Cherson, aber es gab dann ja die im Norden, die erfolgreich war, die ein paar Kilometer die Ukraine wieder vorangebracht hat. Bei Charkiw und dann hieß es, dass Putin also diese Teilmobilmachung jetzt verkündet hat gestern. Heute ist der 22. September. Verkündete er das also, das ist die Theorie, dass er innenpolitisch dadurch unter Druck kam. Nikita Gerasimov hat das berichtet schon, dass russische Kriegsreporter direkt nach diesem ukrainischen Erfolg von Mobilisierung sprachen und davon die Samthandschuhe auszuziehen, mit Halbmaßnahmen aufzuhören. Also ja, vielleicht ist es eben so, dass sich die mediale Diskussion dann in Russland so weiterentwickelt und man sagt, nee, das kann nicht sein, dass wir zurückgeworfen werden. Wir müssen jetzt wirklich nochmal uns in diesen Kampf werfen und deshalb jetzt auch diese Referenten, die angekündigt wurden. Und ich will dann nur diese Frage in den Raum stellen. Wir haben es letztes Mal gehört von Stefan, dass Merkel scheinbar die Zügel entgleiten in der Flüchtlingskrise, aber eigentlich sitzt sie am Steuer. Eigentlich plant sie selbst das noch zu sagen, wir opfern jetzt das, den rechten Flügel geben wir preis. Ja, die AfD wird da reinstoßen, aber okay. Wir müssen das jetzt machen, vielleicht auch aus dieser Erwägung. Wir waren so zynisch, so kompromisslos, sind wir aufgetreten gegenüber den Griechen in dieser Krise 2015, seit Februar, als Syriza, diese weich-linke Partei, ja, grundsätzlich ist überall das gleiche, die SPD Syriza oder in Argentinien Christina Kirchner, alles diese reformistischen Kräfte, die wir auch wegputschen müssen, die ja wirklich auch nicht viel besser sind als die rechten, liberalen oder sonstigen Kräfte. Aber gut, Syriza kam an die Macht, hat noch ein Referendum auch durchgeführt dann im Sommer, wo klar gesagt wurde, nee, wir wollen den EU-Kurs nicht akzeptieren, diese Bedingungen. Also ganz klar, undemokratisch sagt die EU, nee, was euer Volk sagt, ist uns scheißegal und es ist jetzt einfach das zu akzeptieren, diktatorisch, was aus Brüssel kommt, also ganz klar diktatorisch hier das einführen und noch nicht mal zum Aufbau des Sozialismus, wie Stalin das diktiert aus Moskau, sondern zur Herrschaft wirklich des Imperialismus und der Knechtung, einfach, dass die Griechen geknechtet sind und wir hier als Deutschland stehen und unser Kapital oder auch unseren Phallus haben und es ganz sicher sein können, jeder Grieche, der steht so weit unter mir und jede griechische Frau, die würde sich nur freuen, einen Deutschen zu finden und ich muss nur dahin reisen und die fliegen mir in die Arme und wir wissen alle, die sind degeneriert, die sind Untermenschen, die Griechen. Ja, ich kann die ganze Welt beherrschen und alle würden eigentlich mich. Also gut, das ist die ideologische, das ist der wirkliche Überbau dieser materiell brutalen Politik und das muss man ganz klar aussprechen. Wie faschistisch das anmutet oder ja, wie degeneriert das ist. Und da will ich auch gar keine Kompromisse eingehen, sondern genau das weiter ausdrücken. Ja, damit die Griechen auch aufgeweckt werden. Also bei den Deutschen ist alles verloren, ja. Aber diese anderen Länder, die schon selbst an diese weiße Überlegenheit glauben, an die nördliche deutsche Überlegenheit, denen das ganz krass ausreden und sagen, nee, vielleicht ist da wirklich besser, Deutschland geht in Flammen auf. Allein um das zu sehen, nee, das war irgendwie doch auch nicht das richtige Rezept hier und das führt auch ins politische Chaos. Aber okay, was ich nun meinte, was ich doch ausführte. Merkel sieht das also, oje, da werde ich hier, ja, werde ich jetzt in ganz Europa gesehen als die harte Hand hat und die diesen Kurs durchdrückt gegen die Volksinteressen und einfach nur irgendwie das, was die Konzerne oder die dumpfen Deutschen von ihrer nationalistischen Presse eingepeitschten Wähler von ihr erwarten. Und ja, da ist auch wieder dieser Punkt, die Volksmeute sieht nicht ein, dass denazifiziert werden muss, sieht auch nicht ein, dass wir irgendwie eine gemeinsame Wirtschaften in Europa brauchen mit unseren Nachbarländern, sondern ja, sieht den Faschismus sehr wohl ein, ist da auf Kurs und sieht auch diesen Wirtschaftsimperialismus ein. Also Demokratie, so ein Wahnsinn, so ein Wahnkonstrukt, zu sagen, es muss einfach so legitimiert sein. Nee, sondern wir müssen die Utopie ausrufen und angehen. Und ja, das wird auch eine Art Demokratie sein, kann man auch so benennen, aber es ist besser jetzt wirklich nicht. Diesen Begriff, den müssen wir wirklich ganz in Schmutz ziehen und sagen, Sozialismus, das ist ein Begriff, der hat noch eine gewisse Strahlkraft und Reinheit, aber Demokratie, das ist so beschmutzt durch diese Schmutzfinken wie Merkel und so weiter. Also das sind so, ja, solche Leute und diese Medien und Politikerblase, das sind solche Schmutzfinken, ja, solche Wichser oder wie auch immer man sie bezeichnen mag. Also, ja, der ganze Begriff ist nicht mehr zu gebrauchen, der parlamentarischen Demokratie, des Liberalismus und so weiter. Und der Menschenrechte. Ja, also, und da sagt sich Merkel jetzt, also aus dieser Strategie, dass sie am Steuer bleibt, sagt sie jetzt, ja, in der Flüchtlingskrise müssen wir halt so agieren, dass wir ein bisschen menschlicher sind, wir Deutschen, und dann wieder so dieses Bild einfangen. Weil das kann auch nicht gut gehen, sonst tun sich die anderen europäischen, die beherrschten Länder vielleicht noch zusammen und sehen, oh je, da will uns Deutschland beherrschen, aber eigentlich sind wir doch viel stärker. Ja, Deutschland ist wirtschaftspotent und bevölkerungsmäßig das stärkste Land, aber alle anderen zusammen gegen Deutschland hätten ja doch auch leichtes Spiel. Und deshalb spaltet sie die EU anhand der anderen Linie, was dann auch leicht ist, anhand der ja, xenophoben, fremdenfeindlichen Linie, dass sie sagt, ja klar, wir in Deutschland können es uns ja erlauben. Wir haben diese 5 Automobilkonzerne, wir haben viel akkumuliert durch unseren Kolonialismus und Faschismus. Also hier dieses Finanzkapital, das regelt alles von selbst in Deutschland und Merkel so. Politisch muss man nicht mehr viel eingreifen und wir können es uns also erlauben, ein bisschen liberaler zu sein, weil jeder Bürger oder zumindest eine gewisse Schicht die dann auch für die Besorgung dieses liberalen Konsens zuständig ist, diese Journalisten oder sonstigen Bürger, die sich einfach so konform fühlen und da ihren kleinen Friseursalon haben und damit konform gehen mit dieser Herrschaft über uns alle, ja, wie auch immer. Die Kleinbürger im kleinbürgerliches Mindset oder kleinbürgerlich materiell, wie eben die Friseursalonbesitzerin, ja, die also ich bin ein bisschen wirr unterwegs, aber das hat alles System, das ist alles auch gefallen. Wir waren bei Merkels Strategie 2015, sieht sie das? Sie muss jetzt hier umsteuern, genau. Europa nochmal anders spalten, weil anhand dieser Spaltung der nördlichen Disziplinländer, die der schwäbischen Hausfrau einfach folgen, und der Südländer, da könnten ja die Südländer auf diese Idee kommen, nee, oder die Ostländer wie Ungarn, sich dem dann auch anzuschließen, dem südlichen Block, uns hier zu rebellieren, gegen diesen Finanzkolonialismus. Nee, sondern dann sagen wir wirklich, so, wir sind jetzt in Deutschland menschlich, genau, weil wir es uns erlauben können. Also wir haben hier diesen Reichtum und ja, hier haben die Leute einen Job, also können sie sich erlauben, können wir uns erlauben, ein paar Flüchtlinge reinzuholen. Das führt dann auch zu Diskussionen, ja, und da entsteht die AfD und ein Seehofer steht da auf und macht Rabatz, dieser dumm dreiste Seehofer, ja, das ist alles voraussehbar. Nur es ist dann doch nicht so wie in Ungarn oder in Polen, wo nochmal ganz andere fremdenfeindlich offen ganz rassistische Denkmusterparolen ja, rauskommen und wo man dann einfach die Flüchtlinge gar nicht aufnehmen will oder einfach verknüppeln will und so schlecht behandelt, dass sie gleich weiterziehen. Also ja, es sind gewisse Unterschiede, die sich ökonomisch erklären lassen. Und ja, da sagt Merkel dann, das ist ja, das kommt mir ja irgendwie zugute. So lösen wir das und spalten Europa jetzt nochmal anders. Jetzt die Südländer wiederum knechten, die die ganzen Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und da wollen wir auch keine Lösung schaffen, irgendwie, dass die irgendwie verteilt werden. Aber okay, es geht halt nicht, ne, wegen diesen bösen Ostländern. Ja, wegen Orban, ja, der mit seinem 5-Millionen-Land, da, der blockiert alles. Und wegen dem kommen wir nicht zu einer Lösung. Also das ist auch irgendwie alles sehr geschickt, ne? Oder wie viele Einwohner hat Ungarn? Nun, das ist auch alles so geschickt von Merkel und sie bleibt die ganze Zeit am Steuer. Das, was ich ausdrücken wollte. Und es scheint dann so, oh, ihr entgleiten die Zügel ab. Es ist genau geplant, wie Stefan meint. Eigentlich könnten die Flüchtlinge ja abgefertigt werden über München. Die Züge fahren ja da, die Flüchtlingshelfer stehen ja bereit und wundern sich dann irgendwann, warum kommt kein Flüchtling mehr. Ja, weil Merkel und Seehofer das halt so anordnen. Klar, die beiden sprechen sich dann auch ab. Natürlich sind es dann auch Absprachen, wo ganz klar ist, ja, jetzt sage ich das, du sagst das. Und so, also sagen sie, okay, die Flüchtlinge müssen jetzt halt im Wald kampieren, werden da irgendwie über die Grenze, über die grüne Grenze dürfen sie noch laufen und die Polizei baut ein Zelt auf, wie Stefan schön referierte. Und das müssen wir jetzt machen, um der Bevölkerung, der medialen Klasse zu zeigen, die Situation eskaliert an den Grenzen. Also das, die Situation ist wirklich am Hochkochen, es ist kaum mehr abzufertigen. Und es wäre aber ganz leicht über München, aber soll nicht gemacht werden, um so eine künstliche Krise zu erzeugen und um die Zügel des innenpolitischen Diskurses ganz fest in der Hand zu behalten. Und ja, wenn man das, vor allem diese Strategie auch mit Griechenland, dann mit der AfD, mit den Flüchtlingen, wenn man das so im Gesamtpaket behält und sagt, ja, aber es geht ja auch wirklich auf. Merkel hat sich ja so gehalten. 2017 wiedergewählt und jetzt gut nicht abgewählt, sondern einfach abgetreten. Und ja, die CDU, so dass sie sich sogar noch danach sehnt, eigentlich nach Merkel und sagt, sie hat jetzt auch nichts Besseres als Merz, der irgendwie eine Rückkehr in die Vergangenheit ist, sagte Stefan, ja, das ist wie Thomas Gottschalk, ein Programmdirektor beim ZDF, der wird immer sagen, ja, wir haben einen bunten Abend, wir haben noch einen Sendeplatz, was können wir machen am Samstagabend, was gefällt den Leuten? Ach ja, Gottschalk, das ist halt die Zeit vor 20 Jahren. Und so auch Merz. Also es fällt denen auch gar nichts mehr ein und Merkel brilliert hier einfach, steht, es ist alles aufgekommen, kann man sagen. Sie ist sowas von jederzeit am Steuer, jederzeit Herrin der Lage. Und ja, so müsste man einfach sagen, ja, das auch studieren, wenn wir jetzt als Kommunisten zu den Herren Europas aufsteigen wollen, zu den Beherrschern und die Kleinbürger und die Kapitalisten deklassieren wollen, da müssen wir da auch genau nachschauen, wie macht Merkel das nur eben andersrum, aus einer anderen Klassenposition, dass sie eben den Willen der Kapitalisten vollstreckt. Gut, und dazu meinte ich jetzt nur, um jetzt hier auf meine Notiz zu kommen, ja, was ist mit Putin? Entgleiten ihm gerade die Zügel oder beherrscht er das innenpolitische Horse Race auch perfekt? Also ja, ich will dazu keinen weiteren Kommentar abgeben, jetzt zu der Teilmobil machen oder wie auch immer das zu bewerten ist. Nee, ich glaube, ich habe viel gesagt und ja. Ich will in dem Moment jetzt nicht weiter die Lage einschätzen, weil ich es auch nicht kenne und weil es auch nicht so interessant ist, tagespolitisch immer informiert zu sein, sondern die großen Bögen will ich hier spannen. Und diese Frage wollte ich da nur in den Raum stellen. Entgleiten ihm die Zügel, wie man jetzt annehmen könnte, oh je, da ist ein Gebiet verloren gegangen und oh je, was soll er jetzt machen? Oder ist er Herr der Lage und hat das genauso geplant und gedacht, ja, da oben im Norden kann ich die Front vielleicht weniger sichern und dann irgendwann werden die Ukrainer angreifen und dann wird die Stimmung in meinem Volk dann so umschwenken. Und ja, dann schicken wir da halt nochmal 300.000 extra Soldaten hin und die überrennen dann die Ukraine oder können wirklich das ganze Land oder die Hälfte noch einnehmen. Und ja, wie auch immer. Ich weiß es nicht, was dann passiert. Ich denke nur, diese These, wo ich jetzt nochmal so drüber nachdachte, über den Krieg, über die Frontlinie, den Militärverlauf, ist ja doch irgendwie eklatant, dass es nicht gelang, diese Provinzen einzunehmen im Donbass, die ja irgendwie viel größer sind als da, wo die Front ist. Also diese Volksrepublik Donetsk hat sich ja proklamiert und irgendwie viel, da ist noch ein großer Teil, der jetzt immer noch auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet ist. Und ja, also ich denke eben, dass eine These von Matthias Bröckers da was drin ist, dass sich die ukrainische Armee da seit 8 Jahren eben schon so eingraben konnte, wie eine Art Maginot-Linie befestigen konnte mit zahlreichen Bunkern und so weiter. Und ja, dass deshalb da kein Vorwärtskommen ist, obwohl das vielleicht eigentlich die Gebiete sind, um die es gehen würde, weil da sich diese Volksrepubliken schon ausgerufen haben. Und ja, wäre auch mal interessant zu sehen, wie sich da die Front irgendwie verändert hat in den letzten 8 Jahren, ob die ukrainische Armee da näher herangerückt ist, aber die Front ist ja auf jeden Fall sehr nah bei Donetsk und es gab ja da, sage ich, Raketenangriffe immer wieder auf die Stadt. Und Donetsk ist jetzt aber in russisch kontrolliertem Gebiet oder auf der Volksrepublik. Und ja, da meine ich eben diese anderen südlichen und nördlichen Gebiete vielleicht einfach so, um die Front zu verbreiten, zu verlängern. Aber ja, worum soll es wirklich gehen aus russischer Perspektive? Die Denazifizierung eben ist für mich ganz logisch, dass es nicht akzeptabel ist, wenn in deinem Nachbarland so Nazis rumrennen mit dieser Ideologie. Da kann man auch nichts machen, genau mit Nazis, auch da eben nicht mit denen reden. Und das hat sich im Zweiten Weltkrieg gezeigt. Nee, es darf kein Kompromiss geben und wir müssen die militärisch besiegen. Und ja, wenn das jetzt halt wieder offen Standard ist, da irgendwann hat es auch keinen Wert mehr zu diskutieren, zu verhandeln mit dem Westen, der eben ein Nazi-Westen ist, ein ja, faschistischer Westen. Was willst du da machen, wenn die wirklich daran glauben, davon überzeugt sind, wie Baerbock ja, oder wie Marina Weißband, das ist die Demokratie, die da in der Ukraine eingeführt wurde 2014. Mit solchen Leuten, was willst du machen, wenn die Nazis irgendwie abfeiern? Dann ist die logische Reaktion, wir feuern jetzt unsere Raketen auf die ab. Also, ja. Ist aus meiner Sicht auch irgendwie dieser Punkt und einer russischen geschichtsbewussten Perspektive ist einfach ganz inakzeptabel, diese Situation mit der Ukraine und mit dem Westen, der die Ukraine so sponsert und aufrüstet und ausbildet, diese Maginot-Linie da eben befestigt. Das ist grundsätzlich inakzeptabel, da gibt es gar nichts dran zu rütteln, da hat Russland jedes Recht zu sagen, ja, dann greifen wir selbst noch mit dem Militär ein, auch wenn man es nicht gutheißen muss und auch ich ja sage, nee, das ist nicht richtig und lauft da auch lieber weg als Russen. Jetzt heißt es, dass angeblich so viele fliehen, aber ja, wie auch immer, würde ich ja jedem raten zu sagen, nee, kämpft da nicht mit, fahr da nicht mit an die Front. Das ist kein Krieg für das sozialistische Vaterland, sondern Russland ist halt auch Teil des Weltimperialismus, auch wenn es vielleicht noch sozialistische Elemente hat. Aber ja, es ist kein sinnvoller Krieg so in der Verteidigung einer fortgeschrittenen Staatsform, sondern erstmal müsste man ja im Inland diese Oligarchen, diese Machthaber im Kreml beseitigen, wegputschen und dann hätte man ein Land, das sich auch verteidigen, zu verteidigen lohnt, wie damals eben die Bolschewiki in dieser Situation 1920. Und ja, so ist es. Aber trotzdem irgendwie, diese russische Gewalt ist nicht gleich zu bewerten, wie die westliche Gewalt, die immer wieder angewendet wird. Der Westen, ja, ich kann es auch nicht ganz fassen, wie ich jetzt immer wieder doch auf dieses Diktum kommen muss, der Westen, das sind die ganz anderen, wobei ich mich dann auch selbst anschließen muss, also das sind die Untermenschen, ja. Ich muss es eigentlich so sagen, ich bin Untermensch, weil ich ja auch materiell dadurch gepampert bin. Ich hätte ja gar nicht dieses Podcast-Mikrofon, diesen Schreibtisch, diesen Wohnort hier zur Verfügung, diesen Arbeitsplatz, der mir das alles garantiert, mein tägliches materielles Überleben, wenn nicht diese historische Situation, diese Gewachsenheit der Verhältnisse, der Ökonomie, so wäre, dass die Weißen, die Deutschen, die Reichen das akkumuliert haben. Und ja, also das sind grundsätzlich Untermenschen, nicht aus der Historie, aus der Vergangenheit, sondern aus der jetzt gerade zeitgeschichtlich stattfindenden Politik. Das sind ganz degenerierte Schweine. Ja, also ich kann es nur wirklich nur so ausdrücken. Und ja, muss ja aufhören, Mate zu trinken, denn es ist schon abends. Das putscht mich noch auf und ich muss langsam zum Schluss kommen. Weil ich mich auch wieder ums Private kümmern muss. Und ja, heute konnte ich nicht so feurig reden. Mein Gott, ich drifte immer wieder ab ins Theoretisierende. Jetzt wollen wir doch einfach nochmal dieses lustvolle Element und dieses Reden. Und ja, was soll das lang theoretisieren? Komm, jetzt war es auch genug. Oh mein Gott. Und jetzt will ich einfach nur sagen, ja, ich will nochmal Dampf ablassen. So. Oh. Nee, ganz kompromisslos und wirklich ganz kämpferisch hier mich verabschieden und wirklich sagen, gar keinen Zweifel lassen an meiner Kampfentschlossenheit und mich wirklich aufs Spiel setzen. Hm. Und ja, jetzt keine eigenen Texte vorlesen oder sowas, sondern letztes Mal haben wir gehört, was ja so lustvoll ist, ist der Aufwachen-Podcast, wie der mir immer wieder in die Lenden fährt. Diese Lust. Und der neue 20er-Podcast, ja, das ist ein Abkömmling, ein uneheliches Kind oder wie auch immer, auf den ich eifersüchtig bin. Und jetzt kehren wir zu den Ursprüngen zurück, zu der Keimzelle des deutschen Podcast-Denkens oder medienkritischen Podcastens, der Aufwachen-Podcast. So, was wollten wir hier behandeln? Ich habe diesen Aufwachen-Podcast 63 zu Ende gehört. Da waren noch ein paar schöne Clips drin von Trump aus Debatten von 2016 und Rubio und Ted Cruz. Und die Clinton-Kill-List wurde erwähnt von Stefan, diese Verschwörungstheorie aus Nordjena, dass ja, die Clinton schon ganz viel auf dem Gewissen haben und Clinton selbst ja sagte, ja, House of Cards 99% ist wahr. Ja, so ist es wohl. Ich glaube absolut daran, ist aber auch nicht so wichtig, das sind die Verschwörungen. Man muss auch wissen, wo arbeitet man sich konkret ein und dann doch lieber mal bei Lüders nachlesen. Das ist grundsätzlich verbrecherisch, Clinton und so weiter, dass er da innenpolitisch auch Leute aus dem Weg räumen muss, um überhaupt Präsident zu werden. Ja, das ist auch irgendwie logisch, aber viel verbrecherisch ist ja eigentlich das außenpolitische Handeln, um da, ja, wirklich in andere Länder einmarschieren und da Leute wahllos niederbomben, niedermetzeln. Das ist so krass. Genau. Und das ist nicht etwa, ja, Putins Krieg ist nicht in diese Kategorie des Imperialismus, des wirklich brutalen Bomben und Drohnen und was auch immer für Krieg einzuordnen, sondern ja, das ist auch Krieg und das kann man Putin auch vorwerfen und sagen, das ist aber völkerrechtswidrig und das ist auch politisch dumm oder ist strategisch nicht richtig. Wie ich meine, diese Abkopplung des globalen Südens, diese Konfrontation, wäre ja doch richtig, aber dazu brauchst du keinen Krieg und das ist nicht der richtige Weg. Das kann man ihm auch vorwerfen, also das ist nicht das gleiche wie diese Schweine, wie Clinton Und ja, jeder Präsident ist eigentlich noch schlimmer als der vorhergehende. So sagte schon Hunter Thompson damals über Clinton, ja, diese Schlange, warum habe ich den bloß gewählt, sagte er. Und Clinton ist schlimmer als Nixon. Nixon hat die besten Leute dazu gebracht, die besten Köpfe der Generation dazu, in die Politik zu gehen, weil sie ihn besiegen wollten. Einfach weil sie gesehen haben, das ist so ein, ja, Faschist, wurde auch als Faschist bezeichnet von Thompson. Wir müssen gegen den aufstehen, wir müssen gegen den Randal machen. Und das hat dann ja auch irgendwie geklappt. Aber Clinton, sagt er, ist so viel schlimmer, weil er bringt die besten Leute seiner Generation dazu, sich von der Politik abzuwenden, da rauszugehen. Und ja, das war also der Clinton. Und dann wurde es immer schlimmer. Bush, ja, aber Obama noch schlimmer mit diesem automatisierten Drohnenkrieg, den er so hochgefahren hat. Afghanistan, wo er nochmal mehr Truppen hinverlegt hat, nachdem es in Irak nicht mehr weiterging. Und dann noch schlimmer Trump, okay, ja, auch er hat ja diese Drohnenmorde und Bombenangriffe verdreifacht dann und diese Mother of All Bombs in Afghanistan gezündet. Also noch verbrecherischer. Und jetzt Biden, okay. Dieser Kindermörder, der weiterhin Leute umbringen lässt durch seine Soldaten weltweit. Und gut, wir müssen also nicht mehr viel wissen, ob diese Leute auch noch wirkliche Leichen im Keller haben, US-amerikanische Leichen, das ist eigentlich egal. Diese Leben sind auch nur so viel wert wie jedes andere Menschenleben. Und klar ließ sich daraus leicht ein Skandal stricken, aber gut, jetzt, ja, also ich verschwende hier die Zeit mit meinen eigenen Reden und das ist alles nicht wichtig. Wir wissen, das sind die Autokraten, das sind die, ja, die okkupieren wirklich diese Chefsessel im Weißen Haus. Solche Leute wie Biden, Gabriel, Merkel, die haben keine Legitimation, die müssen weggeputscht werden. Und man kann wirklich die Hoffnung in die Menschheit verlieren, wenn man sieht, wie knechtisch die Deutschen oder die Amerikaner sind. Und dass sie sich alles gefallen lassen, dass heute genau die gleiche Situation wie bei Hitler ist, dass jeder sagt, ja, das ist der Machthaber, aber irgendwie profitieren wir auch alle. Und ja, so ist die Situation. Und hören wir da jetzt in den Aufwachen-Podcast rein. Aufwachen-Podcast Nummer 5 hatte ich da nur rausgepickt, weil mir der Titel irgendwie gefallen hat. Was war das nochmal? Einen Moment bitte. Das hören wir uns jetzt hier bitte an.
Guten Morgen, Thilo. Ich bin auch noch ganz leise. Wir liegen nämlich nur eine Dreiviertelstunde hinter unserem verabredeten Termin. Das heißt, du
Ja,
schläfst
du
noch.
wolltest, du wolltest heute um 7:30 Uhr anfangen, ne?
Nein, es ist 10:16 Uhr.
Ja. Schön, dass du es endlich geschafft hast.
Ja. So, zwei Sachen in eigener Sache. Thilo hat ja gestern gefragt, ob wir einen Livestream machen sollen.
Ja, kurz vor schon. Ich fand nur diesen Einstieg schön. Schön, dass sie endlich geschafft haben. Ja, jetzt aber ein bisschen vor und dann.
Also die
Flüchtlinge.
Anmoderation der Tagesthemen.
Nicht nur die Grenzen hat Europa verriegelt, sondern oft auch die Augen verschlossen vor dem Schicksal vieler Tausender, die ein neues Leben suchten und nur den Tod fanden.
Also alles steckt in einem Satz drin, Grenzen und Augen verschlossen, Zukunft gesucht, Tod gefunden. Jetzt hast du ja auch mitbekommen, dass Frank-Walter Steinmeier im Bundestag eine Rede dazu gehalten hat, weil du nämlich auf Twitter das Auswärtige Amt gefragt hast, ob denn jetzt irgendwas folgt. Woraufhin ja, finde ich, schon recht flapsig geantwortet wurde: Schauen Sie sich doch die Rede an, Herr Jung. Er hat vier wichtige Punkte genannt. So, Herr Steinmeier hat diese Rede gehalten und wir vertrauen natürlich jetzt Journalisten und fragen uns, welchen Satz hat denn das Tag hat, haben denn die Tagesthemen für uns ausgewählt?
Sicher erwarten die Menschen in Deutschland mehr von uns, aber wir dürfen auch nicht täuschen über die Möglichkeiten und die Grenzen unserer Politik.
What?
Also nicht nur Europa hat Grenzen, sondern auch die Politik. Und an dieser Begriffsfassung, Anmoderation, Grenzen, Steinmeier Grenzen, jetzt geht es weiter mit Grenzen und wir hören gleich Thomas de Maizière.
Ja, aber ich meine,
Von
aber
Grenzen.
was will er denn damit sagen? Also will er schon die Erwartung zurückschrauben? Aber ich glaube, das ist eher so, ja, unsere Vorstellungskraft von dem, was wir tun können, hat Grenzen.
Naja, wenn die Politik von Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeit spricht, spricht sie natürlich immer von Geld. In dem
Ja,
Falle. Also sie hat nur zwei Handlungsmöglichkeiten. Das eine ist eine Rechtsetzung, das andere ist eine Geldzahlung, um Sachen zu bewegen.
klar. Wir brauchen im Großen und Ganzen überhaupt nicht diskutieren, dass sie die Menschen da nicht retten können. Die wollen es nicht. Das ist, also ich meine, da brauchen wir nicht drum herum reden. Ich meine, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe erstmal das Sidecover gesehen. Hast du das Sidecover gesehen? Also von dieser Woche?
Nee.
Wir wollen nicht, dass sie sterben, wir wollen aber auch nicht, dass sie kommen.
Ach so, ja. Naja, es setzt sich so eine Einsicht durch, dass im Grunde gar keiner handeln will. Und Handlungsmöglichkeiten, gerade im Politischen, wurden ja in den letzten Jahren abgesteckt, als zum Beispiel 80 Milliarden zur Hypo Real Estate flossen.
Ja, da wollten wir das.
So weiter.
Darum geht's.
Ja.
Ich fand diesen Punkt besonders schön, dass Sie sagten, die EU hat es mir leer gefischt. Und ja, das ist sehr wichtig, auch wenn das ja nur ein kleinerer Punkt ist, aber halt ein plastischer Punkt, wo man diesen Wirtschaftsimperialismus gut zeigen und analysieren kann. Und das ist ja trotzdem nicht der Grund, warum jetzt jemand in Nigeria oder Mali flieht, das gar nicht am Mittelmeer liegt. Aber ist sehr plastisch und sehr eindrücklich und so muss man es halt immer wieder runterbrechen, so wie ich immer wieder auf diese weltweiten Hungertoten komme und mir dann auch denke, ja, aber das ist ja irgendwie, also wie kann man den Imperialismus entlarven? Und dann sage ich eben diese 20 Millionen Hungertoten, das ist ja irgendwie so, als würden wir die einfach hinrichten und einfach sagen, du bist nicht lebenswert, dich können wir hier opfern, Jahr für Jahr geht das so weiter. Ja, das muss man irgendwie so aussprechen, aber andererseits, man kann diesen Imperialismus auch nicht fassen, denn nie richtig fassen, denn diese 20 Millionen, die sind ja auch nur die Spitze des Eisbergs, also die wirklich sterben. Klar, 800 Millionen hungern dann, aber auch das ist nur die Spitze des Eisbergs. 8 Milliarden Menschen leben auf der Welt und sie sind eigentlich alle geknechtet, auch in China, auch bei uns. Wir alle leiden unter diesem Weltimperialismus, also das ist der eigentliche Eisberg, die gesamte Menschheit, alle Menschen eigentlich, auch die Kapitalisten geknechtet, aber ja, sind halt scheinbar in diesen ideologischen Grenzen ganz gut gesichert und können sich das so vorstellen, einreden, das ist dieses höchste Gut, dieses höchste Leben, aber nein, das kann man natürlich im Sozialismus erreichen, dieses brüderlich und schwesterliche Zusammenleben. Also das wollte ich nur ausdrücken. Und dieses mit dem Meere leerfischen, das ist ein sehr guter Punkt, um das mal plastisch einfach darzustellen. Was heißt das mit dem Imperialismus? Ja, wir sind halt weiterentwickelt hier. Und das ist so mein Punkt. Wir haben diese Angst. Ja, wir blicken nach Jakarta. Indonesien ist ja, glaube ich, wirklich ein aufstrebendes Land, wo nicht so in Trümmern liegt wirtschaftlich wie Argentinien und viele andere Länder, die meisten Länder auf der Welt. Sondern da ist ja wirklich so, da ist eine Dynamik. Und dann gucken wir dahin und sagen, oh, da haben wir jetzt aber Angst und zittern. Und deshalb denken wir jetzt bloß unsere Kapitalwaffe geschickt einsetzen und die anderen niederknüppeln. Und ja, es ist aber, wenn man mal drüber nachdenkt oder wenn man andere Gebiete bereist, nicht sehr ethisch und auch nicht sehr logisch. Wir gefährden damit eigentlich noch unser eigenes Überleben, weil wir dadurch den Hass auf uns eigentlich sehen. Also, das ist so, dass wir die Fischerboote haben, die Fischerrouten, Fischernetze, das ist der Kapitalstock. Und der ist eher in europäischen Häfen vorhanden als in libyschen, algerischen. Auch da gibt es Fischkutter. Und jetzt kommen aber die Europäer und sagen, ja, aber wenn wir hier den Kapitalstock haben, es wäre ja dumm, den nicht für uns einzusetzen. Na, so wird es ja jeder machen. Wir müssen jetzt halt in dieser überlegenen Position bleiben und da alles wirklich aufbauen. So, ja, fischen Sie die Meere leer. Und das will ich wirklich nur als Metapher, als Symbol nennen für das wirklich weltweite Leerfischen der Meere, der Menschen. Einfach alles leerfischen, einfach alles abgreifen und sagen, ja, was halt übrig bleibt, das könnt ihr noch da verwursten. Aber grundsätzlich ist klar, in Peru zum Beispiel diese Minen, dieser Reichtum, der da abgebaut wird aus den Bergen, der eigentlich nationaler Reichtum dieses Landes sein sollte, dieser Bevölkerung, ja, der geht dann einfach auf den großen Haufen des Profits der nordamerikanischen Aktiengesellschaften. Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen und ja, die haben halt den größten schon in den USA. Und da kommen die Konzerne und profitieren davon und ja, vielleicht noch irgendwelche Politiker, die geschmiert werden, aber die Bevölkerung leidet darunter, dass diese Naturprobleme dadurch auch entstehen, wie vergiftetes Wasser und so weiter durch diese Minen. Und hat dadurch keinen wirklichen Profit, keinen wirklichen Ertrag. So ist dieser Imperialismus. Ja, wir fischen einfach alles leer. Wir sagen einfach, alles holen wir raus aus den Bergen, aus eurer Heimat. Und wir holen so viel raus, dass wir euch selber dann sogar noch rausholen müssten aus der Heimat, weil da wirklich gar nichts mehr zu leben ist. Aber das machen wir dann nicht, dass wir die Leute in Afrika sagen, ja, wir können euch hier rausholen durch geregelte Verfahren, dass ihr auch mit dem Flugzeug kommen könnt statt mit dem Boot, sondern nee, da müssen die Hälfte oder mehr sterben auf dem Weg und erst dann sagen wir, das ist okay. Und das auch wichtig wird später behandelt, ja, in Afrika schauen die ja auch Nachrichten und schauen 2015 diese ganzen fehlgeschlagenen Fluchtversuche oder wie viele Menschen da sterben, auch heute ja noch jährlich über 1000 Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Ja, das ist ja wichtig. Aus unserer zynischen europäischen Brille sagen wir natürlich, das sollen die Afrikaner schauen. Und ja, also das ist sehr gut. Alles leerfischen, alles leer machen, so leer, dass man damit auch noch die Gebiete entsiedelt und den Leuten diese letzte Option bleibt, zu fliehen. Und das geht in Richtung Faschismus. Das ist sehr gut. Hören wir hier noch ein Stück weiter.
Also Stichwort Grenzen und wir hören gleich Thomas de Maizière.
Von Grenzen spricht dann auch der Innenminister. Nicht für alle aus Afrika sei Platz in Europa, sagte Maizière, doch auch er wolle, dass es keine weiteren Toten gebe. Die EU müsse den Schleuserbanden den Kampf ansagen, ihre Boote zerstören.
Wenn Menschen gerettet worden sind, dürfen diese Boote nicht erneut dazu genutzt werden, andere Menschen in Lebensgefahr zu bringen. Möglicherweise müssen wir auch vorbeugend tätig werden, dass solche Geschiffe gar nicht erst genutzt werden.
Jawohl, Thomas, Feuer!
Also, Thomas de Maizière.
Das ist auch so eine False-Flag-Sache, sich auf die Schlepper zu konzentrieren.
Ja, vor allem, was ich halt noch gravierender finde, woran erkennt man eigentlich ein Flüchtlingsboot? Und die Antwort ist, nur an den Flüchtlingen, weil das sind ja Fischerboote oder sonst irgendwas.
Ja.
Und jetzt spricht er davon, wir müssen diese Boote untauglich machen. Die Europäische Union hat diese Boote schon längst untauglich gemacht, als sie nämlich das Mittelmeer leer gefischt hat und sozusagen den Fischern da gar keine andere Möglichkeit gelassen hat, als jetzt solche Ausweichbewegungen. Wir haben es in anderen Regionen der Welt, Piraterie, hier haben wir es,
die Schlepperei. Ist ja auch ein Grund, warum die dann nach Europa flüchten, weil sie können unter anderem nicht mehr im Mittelmeer fischen.
Ja. Ach so, ja, das kam jetzt gar nicht vor. Ich hatte es schon erwähnt, ja, aber ich war kurz weg vorher auf dem Klo. Aber jetzt hat mir das noch aufgeschrieben. Aber ja, egal, das war alles sehr interessant und wir müssen es eigentlich durchlaufen lassen. Aber ich muss bald Schluss machen. Aber hören wir hier bitte noch weiter, solange es geht. Vielleicht speed ich ein bisschen ab, um hier wirklich, komm, weiter.
Also Thomas de Maizière will jetzt Zerstörungsbombenkrieg gegen Fischerboote führen. Dazu kommt
das,
dann
das wäre wär dann eine Frage für die BBK.
Will der Innenminister, woran erkennt er ein Flüchtlingsboot?
Ja, sehr gut.
Dass er präventiv zerstören will. Aha. Was sind die Merkmale? So, über die Konsequenzen hat sich dann Ola Jelpke von der Linkspartei im Bundestag geäußert.
Und ich sage Ihnen, das wird ein Krieg werden gegen Flüchtlinge und der wird das Elend noch viel mehr verschlimmern.
Für die Zerstörung von Flüchtlingsbooten brauche es wohl auch ein Mandat der Vereinten Nationen, meinen Juristen. Kurzfristig sei der Vorschlag deshalb nicht umsetzbar.
Also,
man
sucht jetzt ein UN-Mandat. Also, falls de Maizière das fortverfolgt, was er da vorschlägt. Man sucht jetzt ein UN-Mandat. Deutschland, das reiche Deutschland, möchte in der Weltgemeinschaft in New York den Vorschlag machen, dass doch alle zustimmen, wenn wir jetzt Bomben auf Flüchtlingsboote schmeißen, die natürlich als Fischerboote in Häfen liegen.
Da haben wir U-Boote, da werden Raketen abgeschossen.
Ja.
Kurzer Kommentar hier nur, ja, Folge 5, das ist also etwa aus dem April 2015, als das Ganze erst losging so mit der Flüchtlingswelle und letztes Mal hatten wir ja gehört aus dem Herbst, aus Oktober, ja, da waren die Deutschen schon darauf eingeschossen zu sagen, oh, bloß nicht mehr Flüchtlinge, die sollen da schön im Wald sitzen bleiben an der Grenze, das geht gar nicht hier, damit ich meinen Weihnachten feiern kann, muss hier eine Grenze eingezogen werden, eine Mauer oder ja, muss gesagt werden, das ist die Obergrenze. Ja, aber weiter.
So, die CDU-Vorschlag greift das dann auch auf und blickt auf die andere Seite der Welt, nämlich nach Australien. Da wurde ja jetzt schon vielfach drüber gesprochen, weil die ja auch eine ganz interessante Einwanderungspolitik haben.
Eine ganz perverse.
Ja, und das heute schon, stellt das mal am Beispiel eines Videos vor, mit dem Soldaten der Öffentlichkeit begegnen und vor allem der, die nach Australien zuwandern will, aber nicht darf. Das klingt dann so.
Australien hat eine kernige, konservative Regierung, die die klare Kante liebt, auch in der vielsprachigen Abschreckungskampagne gegen Flüchtlinge.
Pervers.
Ein General macht drohend deutlich, wenn Sie mit einem Boot und ohne Visum in Australien einreisen wollen, werden Sie hier nie ankommen. Ausnahmen gibt es nicht.
Das ist so ein bisschen, also das hat faschistische Züge. Wenn da den General in die Kamera sagt, brauchst du gar nicht versuchen.
Ja,
so.
Das ist im Grunde keine politische Angelegenheit, sondern eine Sache militärischer Kommunikation.
Boah.
So als Vorstufe der militärischen Handlung, die dann in dem Fall so aussieht, wenn ein Flüchtlingsboot kommt, wird es einfach abgedrängt. aufs offene Meer.
Das macht ja alles nochmal schlimmer.
Ja, und Australien bezahlt dann zum Beispiel Papua-Neuguinea und Nauru,
ja,
um die aufzunehmen.
Ja.
Und da hören wir auch nochmal kurz rein.
Mit den Behörden dort hat Australien Abkommen, Endstation Flüchtlingshaft. Hier Bilder nach einem Aufstand der Internierten in Nauru. Die UN spricht angesichts dieser Unterbringung ohne Perspektive sogar von Folter.
Also die Einschätzung dort ist Folter und die Pläne hier sind Krieg gegen Flüchtlinge. Wir sind irgendwie auf einem guten Weg, wie es ausschaut. Und Frank-Walter Steinmeier hat sich dann auch nochmal bei der australischen Außenministerin informiert, die nämlich in Berlin zu Gast war.
Trotzdem empfahl die australische Außenministerin beim Besuch in Berlin heute ihre Medizin. Wir wissen von 1200 Menschen, die auf dem Seeweg nach Australien gestorben sind. Mit unserer Politik kommen jetzt keine Boote mehr. Und seit Januar 2014 hatten wir auch keine Toten mehr.
Ist das zynisch?
Zu beklagen.
Ja. Das müssen wir der BBK noch fragen.
Also es stirbt niemand mehr auf See. Die Frage ist dann natürlich, wenn diese Flüchtlinge dann in Papua-Neuguinea und Nauru in Folterlagern, ja, so wie das eben genannt wurde, ankommen, kann es ja nicht die Endstation sein. Wie geht's also weiter? Auch dazu äußert sich ein australischer Minister gegenüber der Weltöffentlichkeit mit besonderer Adressierung der Flüchtlinge.
Australien muss trotzdem noch ein Problem loswerden. Was passiert mit rund 2000 Menschen in den Lagern von Papua-Neuguinea und Nauru? Australien versucht, sich freizukaufen, bezahlt ein anderes Land für die Aufnahme. Lassen Sie sich nach Kambodscha bringen, wirbt der australische Einwanderungsminister im Video für Camp-Insassen. Da haben Sie wunderbare Aussichten auf Arbeit und Wohlstand.
Das ist doch nicht mehr.
Welches Kambodscha meint er? Dies hier ist eins der ärmsten Länder der Welt mit Hungerlöhnen und genug eigenen Sorgen. Aber der als korrupt verschrienen Regierung Kambodschas bringt der geplante Flüchtlingsmenschenhandel Millionen.
Gut, liebe Leute, ich kann euch nur sagen an dieser Stelle, ich muss mich kurz verabschieden, aber lasst einfach weiterlaufen. Ich muss Vorbereitung treffen, weil ich noch zum Yoga will. Ja, dieses Privat ist das Wichtige, sage ich ganz klar. Die eigene Gesundheit und an sich selbst denken. Nicht so im wirtschaftlichen Sinne, dieser Bourgeois-Egoismus. Und ja, da muss ich jetzt kurz weg und lasse es einfach durchlaufen, weil es ist zu bewegend, vor allem diese Geschichte aus Marokko dann. Und dazu kann ich euch nur sagen, ja, vielleicht rede ich hier manchmal auch zu radikal oder wie auch immer. Es ist nur ganz klar, andere Leute haben gar nicht diese materielle Basis, um überhaupt dann zum Mikrofon zu greifen und zu reden und irgendwas zu sagen. Und auch so muss man das denken, ja, irgendwie für alle. Wir haben, oder man hat zumindest eine gewisse Empathie. Wir müssen grundsätzlich politisch was ändern und nicht nur, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, weil das ist ein ganz kleiner Teil, der es hierher schafft und die ja auch abgeschreckt werden. Durch diese zahlreichen gewalttätigen Staaten zwischen Deutschland und irgendeinem afrikanischen Land, also alle Staaten, kleinen Italien, ist man auch nochmal hat man ja auch viel mehr aufgenommen und ist man dann aber auch eher innenpolitisch auf einer Linie, dass man sagt, nee, wir wollen nicht so viele Ausländer, was dann auch logisch ist wegen dieser Merkel-Lösung, ja, weil sie Herrin bleibt und ja, dieses Spiel da durchgezogen wurde. Aber okay, also so viele gewalttätige Länder wie in Marokko, wie die mit den Flüchtlingen umgehen, das kommt hier vor. Und ja, aus dieser Perspektive muss man das sehen, universalistisch, dieses menschliche Subjekt ist ein einziges im Grunde und will sich hier befreien, der Weg zur Befreiung kann nur der Weg zur Befreiung aller sein. Und in diesem Sinne muss man das lesen. Die Revolution hier wird Auswirkungen haben und wird den anderen auch zugutekommen. Und sei es auch nur als Vorbild oder eben direkt materiell durch sozialistische Austauschverbünde, wie es das gab früher mit der Sowjetunion oder Angola, was ein sozialistisches Land war, worüber ich nicht viel weiß. Und so kann es aber gehen. Wird den anderen zugutekommen. Und das ist ganz klar diese Empathie, die heute fehlt, wie Stefan an anderer Stelle sehr schön sagte. Aber hört euch einfach das an und da kommt ja auch ganz gut ohne mich klar. Das hier ist sehr wichtig. Ja, weiter im Text.
Da ist das Wohlstandsversprechen eingelöst.
Sind diese Lager, sind das eigentlich auch Konzentrationslager?
Das weiß ich nicht. Aber ich finde, bis hierher ist es schon eine sehr, sehr gute Aufarbeitung von vor Ort die wir hier von den von unseren 7,1 Milliarden GEZ-Geldern geliefert bekommen.
Ja, klar.
Und die ARD-Tagesthemen haben dann einen Tag später, also gestern, nochmal sich das Thema vorgenommen und ein Einzelschicksal von einem Flüchtling, der jetzt 21 Jahre alt ist, fast minutiös nachvollzogen. Und ich habe es mal zusammengeschnippelt auf ungefähr 1,5 Minuten, weil ich finde auch so viel emotionale Beigabe und Anleitung zum Denken, wie das in den Tagesthemen berichten, dann immer, das braucht man gar nicht. Es reicht sozusagen der nüchterne Bericht von dem, was da tatsächlich vor sich geht. Und das klingt dann im Einzelfall des jungen Herrn so.
Doré erzählt uns seine Fluchtgeschichte. 2009, Doré ist 15, er will weg aus seiner Heimat Guinea. Keine Papiere, kein Job, sein Ziel Mauretanien. Doré flieht weiter nach Marokko Richtung Ouchdar. Auch hier keine Arbeit, keine Bleibe. Er schläft auf Kartons, Plastiktüten und das über Wochen. Doré will das hoffnungslose Nordafrika verlassen, Arbeit in Spanien suchen. Über Fes geht er Richtung Ceuta, will hier über die Grenze, wird festgenommen von der marokkanischen Polizei, gefoltert, wieder freigelassen. Er irrt weiter durch Marokko über Tanga, die Polizei will ihn loswerden, schleppt ihn in die Wüste, er solle hier verrecken, sagen sie ihm. Doré kann sich retten, flieht weiter durch Marokko, immer Richtung Spanien, immer wieder nimmt die Polizei ihn fest. Fünfmal setzen sie ihn in der Sahara aus, immer halbnackt, immer ohne Wasser, immer ohne Essen, bei 45 Grad. Er solle hier elendig krepieren, sagen sie, Doré aber überlebt und wird dafür erneut gefoltert. Im Norden Marokkos schließt sich Doré anderen Flüchtlingen an, er will über das Mittelmeer schwimmen. Mohamed Doré wird gerettet, ein Tanker nimmt ihn auf, er landet schließlich in Madrid, findet aber auch hier im gebeutelten Spanien keine Arbeit. Doré hofft auf Holland, schlägt sich durch nach Amsterdam, vergebens. In Rotterdam wird er abgeschoben nach Madrid. Dort versteckt er sich in einem Bus nach Deutschland, er kommt nach Dortmund, in ein Aufnahmelager, Ende einer dreijährigen unmenschlichen Flucht.
Ich werde niemals die Leiden vergessen können, die ich erlebt habe. Ich war in 10 Ländern auf der Flucht. Gefängnis, Folter, niemand half mir, bis ich nach Deutschland kam.
So, also der ist 21 und das war jetzt seine Geschichte in Kurzform. Hurra. Aber er kam bis nach Deutschland und es gab jetzt einen EU-Sondergipfel zum Thema und Angela Merkel hat eine interessante Anmerkung gemacht.
Den Vorwurf, aus Kostengründen Flüchtlinge im Mittelmeer sterben zu lassen, will hier niemand mehr hören, auch Deutschland.
Wir werden die finanziellen Ressourcen, die für die zuständigen Missionen von Frontex aufgebracht werden, verdreifachen.
Ah.
Deutlich aufstocken und ich sage für Deutschland hinzu, wenn sich erweist, dass das Geld nicht ausreichend ist, müssen wir eben noch einmal darüber reden. Geld darf hier keine Rolle spielen.
Das heißt, wir ziehen die Mauer noch mal höher.
Hm.
Weil das heißt es doch, Frontex.
Ja, es heißt, wir haben mehr Geld, aber wir geben es nur Frontex.
Genau.
Und es bedeutet noch nicht, dass Frontex jetzt ein Mandat hat, weiter als diese 30 Meilen von Sizilien und den europäischen Grenzen wegzufahren. Also Rettung auf hoher See findet auch jetzt noch nicht statt. Und man hat jetzt auch schon rausgehört, in Deutschland findet noch eine vergleichsweise gute Reaktion ab, weil wir zum Beispiel dann, wenn die Leute dann nach Deutschland kommen, dann doch im Land erstmal behalten. Und der Junge...
Ja, ja, aber du kennst doch das Problem, Deutschland hat ja die Pufferländer zwischen sich. Also wer in Deutschland ankommt,
genau.
Der hat, glaube ich, schon mal im Lotto gewonnen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Man muss erstmal nach Deutschland kommen. So. Und Deutschland nimmt im Vergleich zu Schweden auch nur 2 statt 8, also 4-mal weniger im Vergleich zur Bevölkerungsgröße Flüchtlinge auf. Und zu den Pufferländern hat sich dann auch noch mal jemand mit einem besonders schönen Puffer geäußert, nämlich David Cameron. Und er hat 2 interessante Sachen gesagt, die jetzt auf die Tagesthemen und das Heute-Journal aufgeteilt nur zitierfähig sind, aber ich spiele es mal gemeinsam ab.
Auch die Seefahrernation Großbritannien bietet ihre Kriegsmarine an. Ich schlage heute vor, wir entsenden das größte Kriegsschiff unserer Royal Navy ins Mittelmeer mit 3 Hubschraubern und 2 Patrouillenbooten.
Menschen, die wir aufgreifen, werden zu dem nächst sicheren Land gebracht, wahrscheinlich also Italien, und haben dann nicht sofort Anspruch auf Asyl in Großbritannien.
Das ist so alles, das ist alles mit dem
Ernst. Also England schickt jetzt sein größtes verfügbares Schiff, aber nur um die Leute am Strand dann wieder abzuladen in Italien.
Ich meine, ich habe ja gestern irgendwie das Video von der deutschen Marine gepostet, wo sie ja damit werben, dass sie dafür sorgen, dass immer noch Bananen nach Deutschland kommen. Also, ja. Dass die Marine die deutschen Handelswege sichert.
Mhm. Ja, Handelswege und Waffenschmuggel.
Ja.
Darauf wird sich konzentriert.
Genau. Flüchtlinge sind scheißegal.
So, letzter Clip zum Thema. Wir hören jetzt nochmal auf Marietta Slomkas alltagsverständliche, schnörkellose Sprache.
Europas liebstes Planschbecken ist ein Massengrab. Das ist die eigentliche Krise.
Also die Wortwahl Massengrab.
Das Meme, das ist ein gutes Meme.
Ist jetzt auch im Heute-Journal angekommen. So, jetzt kommen wir so zum Thema, wo ich absolut mich frage, was soll der ganze Schmuh? Ist das nicht irgendwie
ein großes Theater? Aber ganz kurz noch zum Meme hier, Massensterben und so weiter, oder Massengrab, Mittelmeer. Wenn das bleibt, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann die Tourismusindustrie sich aufregt, auch bei der, also quasi bei den Mächtigen und sagt, hey, das können wir nicht mehr so weitermachen und so weiter.
Das ist jetzt eine zynische Abwägung. Für den Tourismus ist natürlich nicht gut, dieses Meme, aber für die Flüchtlingsströme, um sie abzuwehren, ist es natürlich gut, weil das spricht sich ja in Afrika auch rum. Ja? Also die Zeitungen und so, die behandeln da ja nichts anderes als die missratenen Fluchtversuche da im Norden. Also wir kommen zum G36-Gewehr. Eine Sache, die ich nur noch so mit Unverständnis irgendwie verfolge, weil ich einfach nicht verstehe, worum es geht. Und jetzt wird uns mal mit dramatischer Hintergrundmusik, achte mal drauf, die zentrale Frage dazu erklärt.
Und die zentrale Frage ist, wer hat wann wen über welche Faktenlage informiert, beziehungsweise nicht informiert. Spätestens 2012 wusste die Ministeriumsspitze, damals war es Verteidigungsminister de Maizière, über die Mängel Bescheid. 2013 wurde bereits in einem Bundeswehramt über ein neues Sturmgewehr nachgedacht. Dennoch wurden die alten G36 weiterbestellt und auch unter von der Leyens Ägide zunächst nicht gestoppt.
Also zum einen, okay, jetzt sind wieder Minister in der Schussbahn und so weiter, aber dass dieses Amt für Wehrmaterialbeschaffung da auch über andere Gewehre nachdenkt als die, die sie gerade immer kaufen, das ist doch irgendwie selbstverständlich.
Genau.
Da kann man doch nicht im Nachhinein irgendwie sagen, ja, die haben damals schon drüber nachgedacht, ob sie ein anderes Gewehr kaufen und sich den Katalog von was weiß ich angeguckt und trotzdem noch dieses Gewehr weiterbestellt. Also von hinten aufgezürnt, ja, sieht das immer alles so hochskandalös aus, aber ich finde, das ist bisher noch...
Ich meine, der eigentliche Skandal ist ja einfach nur das Verhältnis wahrscheinlich von Politik zur deutschen Waffenindustrie und wie die Waffenindustrie es schafft, selbst schlechte Produkte, so bescheuert wie sie wir sie finden, ja, aber Gesetz ist ja einfach nur, dass sie es verkaufen dürfen und so weiter, dass sie über Jahre und Jahrzehnte damit durchkommen.
Also wir hören jetzt mal von der Leyen, die sich ja dann von der Waffe verabschiedet hat.
Wir werden jetzt mit Hochdruck unsere Energie darauf verwenden, dass wir eine gute Lösung für die Soldatinnen und Soldaten finden mit Blick auf das Sturmgewehr.
Ja, es wird natürlich eine Lösung für die Soldaten gesucht, aber es steht jetzt zur Disposition, wer liefert denn die nächsten 100.000 Maschinengewehre? Ja, das ist doch eine grandiose wirtschaftliche Frage, gerade in diesem Waffensektor da.
Ja, ich meine, eine Lösung wäre ja auch einfach nur, die Soldaten zurückzuholen und zu sagen, ja gut, wenn unser Gewehr nicht funktioniert, dann können wir jetzt auch erstmal nicht schießen.
Na gut, die Waffe braucht man natürlich auch in Ausbildungssituationen, also nicht im Einsatz. Wir haben ja auch.
Habe ich auch benutzt. Also so scheiße ist die ja nicht.
Und dann wird meine Verwirrung nur gesteigert, weil sich dann auch Florian Hahn von der CDU nochmal nach der Ausschusssitzung öffentlich äußert.
Der G36-Hersteller Heckler & Koch hat die Vorwürfe stets streng zurückgewiesen, das Gewehr entspreche den vereinbarten Bedingungen.
Und das wurde heute auch im Ausschuss bestätigt, dass das Gewehr, so wie es geliefert wurde, völlig in Ordnung ist und den Anforderungen aus den 90er Jahren auch entsprochen hat. Also hier gibt es keinen Fehler von Seiten der Firma oder des Herstellers.
Also wo ist jetzt das Problem? Ich verstehe das nicht.
Ich glaube, hier Florian Hahn, wenn ich mich nicht irre, war früher Heckler und Koch Pressesprecher.
Tatsächlich?
Ich glaube schon, also bin mir ziemlich sicher, dass
okay, das dann greifen ist. Wir das nochmal in der nächsten Sendung auf.
Ja.
Wir schauen nochmal
nach. Weil der hat gerade als CSU-Abgeordneter geredet.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich habe auch gelesen, okay, die haben dieses Gütesiegel selbst draufgedruckt, was ein hoheitliches Zeichen ist, wofür man irgendeinen Gutachter, Notar oder sowas braucht, der sich eben, ne, der das bestätigt. Und das hat man irgendwie in der industriellen Massenanfertigung einfach mal mitgedruckt. Trotzdem soll jetzt die Abweichung, wenn die Waffe heiß läuft, gar nicht so gravierend sein. Es verbiegt sich halt dieser Haltegriff, aber der Lauf, also es ist irgendwie ganz merkwürdig und in die Sache steigt ja dann auch niemand ein. Das ZDF fragt dann bei Thomas Walde nach und Thomas Walde kümmert sich natürlich um das, um was er sich immer kümmert, nämlich die Köpfe und die Knarre ist ihm egal, aber er hat trotzdem nochmal eine schöne Wortwahl gefunden.
Heute ist Ursula von der Leyen bereit, die fast 170.000 Exemplare der Waffe auf den Müll zu werfen.
Tja, immer wieder Rüstungsprobleme bei der Bundeswehr.
Die werden nicht im Müll geworfen, die werden irgendwo nochmal exportiert.
Ja, Thomas Walde genau. In Berlin, kann das G36-Problem für die Ministerin trotzdem noch unangenehm werden?
Genau. Also erst einmal, glaube ich, kann man festhalten, dass Ursula von der Leyen sich heute politisch, um im Bild zu bleiben, etwas aus der Schusslinie gebracht hat.
Ja, und sachlich interessanter wurde es dann auch nicht mehr.
Ja, es wird wieder auf Köpfe gegangen. Ja, ja. Wer hat daran schuld? Ja. Wem könnte das den Job kosten?
Ja. Und mir ist dann was aufgefallen, also wir haben jetzt 7 Minuten nominal Clips geguckt aus den Nachrichten. Mhm. Und es ging nur um diese Kriege, Waffen, bla bla. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen hyposensibilisiert. Ja, Krieg ist jetzt irgendwie totaler Alltag, weil das ja jeden Abend in meinem Wohnzimmer, beziehungsweise bei den alten Rentnern jeden Abend, ich gucke es dann morgen in zweifacher Geschwindigkeit, aber wir haben jetzt wieder Krieg, ja, also Krieg ist jetzt irgendwie, das Hauptthema ist jetzt Krieg überall, es findet in unserer Hosentasche statt, weil unsere Handys die ganze Zeit informieren, ob jetzt das G36 schief schießt und wie man Flüchtlingsboote zerstören möchte.
Wie kann eigentlich die Vorratsdatenspeicherung beim Flüchtlingsproblem helfen?
Gute Frage. Überwachen wir nicht Afrika, da könnte doch die Vorratsdatenspeicherung helfen.
Ja.
Da wehrt sich ja bestimmt auch keiner dagegen.
Ne.
Wäre auch mal so eine BBK-Frage. So, aber es gibt auch noch Kultur in diesem Lande und die Tagesthemen und das Heute-Journal haben sich um eine Inszenierung gekümmert. Ich spiele jetzt mal einen kurzen Ausschnitt und du sagst mir, um was für ein Stück es sich da handelt. Na?
Irgendwas mit Mephisto oder so?
Ja, Faust. Ja, aber das hast du jetzt erraten, weil es im Bild wahrscheinlich mit Hörnern so oder so zu sehen war. Das klang ja erstmal ganz anders, ne?
Ich mache ja zum Glück keine Sendung Kultur, weil das interessiert. Ja.
Also man hat schon mal gehört jetzt, Goethes Text scheint da nicht so im Mittelpunkt zu stehen, sondern es geht um anderes.
Wilson baut für den Text einen Raum, schafft Atmosphäre. Jedes Bühnenbild ein Ereignis, selbst die Szenenwechsel sind bildgewaltig, filmreif.
Also Robert Wilson, ein amerikanischer Regisseur und Lichtsensationsgestalter, hat sich den Faust angenommen und wahrscheinlich das Theater irgendwie mit Film verwechselt oder noch mit was anderem, denn die Musik kommt plötzlich von Grönemeyer und der äußert sich, wie ich finde, auf sehr merkwürdige Weise zu seiner Arbeit, die er da abgeleistet hat.
Ja, im Spiegel hat er irgendwie ein Interview gegeben.
Die Musik von Herbert Grönemeyer verstärkt die Wirkung der Bühnenbilder. Die Goethe-Texte in Liedfassungen zu schrauben, war aber ein hartes Stück Arbeit.
Wenn man es erstmal liest, denkt man, oh Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? Das ist ja so sperrig. Oder wenn man es dann aber hingekriegt hat, muss ich sagen, fand ich sehr beeindruckend, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Texte so stark sind.
Also ich will mal anmerken.
Selbstlob.
Grönemeyer, das zum einen. Grönemeyer wird nächstes Jahr 60, glaube ich. Mhm. Und er sagt jetzt in diesem Clip mit 59 Jahren, wenn man es das erste Mal liest. Also Grönemeyer hat mit 59 Jahren das erste Mal Faust gelesen und dann festgestellt.
Ah ja, da sind wir jetzt schon bei der Kultur und so weiter. Also haben wir das alles abgefrühstückt mit dem Flüchtlingsthema. Und ich habe auch Faust gelesen, aber fand es irgendwie komisch. Und aber nur den ersten Teil. Und was ja, liebe Leute, was ich mir hier notiert habe, ist der Punkt mit dem Tourismus aus diesem vergangenen Clip. Was Thilo Glob ansprach, ja, wenn der Tourismus, der könnte vielleicht noch Alarm schlagen bei so vielen Flüchtlingen, die da untergehen. Oder wie Thomas Fischer schrieb, ja, wie viel Menschenfleisch ist eigentlich in einem normalen Rotbarsch, den der europäische Tourist da in Südfrankreich oder irgendwo am Mittelmeer dann in seinem Restaurant serviert bekommt. Denn dieser Fisch schwimmt ja im Mittelmeer und da gehen jährlich tausende Tonnen oder ja Tonnen zumindest an Menschenfleisch unter und werden dann dazu Futter. Ja, also wie viel ist da drin und wie ist das zu bewerten aus kulinarischer oder touristischer Sicht? Das sind so die Ansatzpunkte, wo man vielleicht auch noch sagen kann, ja, man muss es so ins Zynische drehen, denn anders ist der Kapitalismus ja nicht zu begreifen. Und Waffenhandel habe ich mir da noch aufgeschrieben, Massengrab. Aber was heißt das genau? Waffenhandel. Ah ja. Verbandelung der Politik mit der Waffenindustrie. Genau, das ist einfach eine Verbandelung, ein Zusammenhang. Aber es ist nicht so, dass es irgendeinen ökonomischen Sinn hätte, dass die Waffenindustrie die Lokomotive der Wirtschaft wäre. Nein, natürlich nicht. Aber ja, hier also denke ich, das alles steht auch für sich. Das alles lässt sich ganz gut begreifen. Und ich kann hier nicht mehr viel liefern. Bin überrascht über meine Notizen, die recht spärlich sind. Kann das nicht ganz. Ja, aber so ist es dann wohl. Ja, und will hier ja nicht weiter das Ganze in die Länge ziehen, sondern wirklich sagen, ja, jetzt. Was ja eine schöne Folge und zum Abschluss vielleicht. Kann ich euch noch ein Liedchen bieten und muss jetzt wirklich schnell machen, kann euch nur noch sagen, ja, ich fühle auch einen Druck durch meine Bereitstellung dieser großen Verantwortung, auch wenn es vielleicht nur als Witz rüberkommt, aber von mir ganz ernst gemeint ist und ganz ernst dieser Auftrag, mein Leben umzukrempeln, weil es jetzt wirklich ums Ganze geht. Und wie auch immer, mein Arbeitsplatz stelle ich mir einfach so vor am Mikrofon als Kommentator der Revolution und da gibt es einfach gar nichts zu zweifeln für mich und ich bin das kann dann vielleicht noch der Schlusston hier sein, ich bin, wer ich bin und so weiter, vielleicht finden wir da ein Lied darauf basierend. Genau, dieses eine Liedchen hier nämlich, irgendwas heißt das, Being Me, ja, Jack and the Weatherman. Viel Spaß noch damit und ich werde zurückkehren, aber ich werde mich auch erstmal um mich selber kümmern und so auch ihr, liebe Chefin, fallt nicht darauf ein zu sagen, wir müssen uns für die Menschheit opfern. Die Menschheit, nee, diese Menschheit ist degeneriert und man muss aber nur für sich selber anerkennen, dass man ja auch so ist und auch nicht besser sein will, sondern ist das Menschliche, Grundmenschliche und man ist da eigentlich in den Schmutz gekauert und muss nur diesen Schmutz mal richtig anerkennen und sagen, ja, aber es kann doch eine Handreichung geben, wenn wir sozialistisch, schwesterlich und brüderlich zusammenreichen, zusammen uns die Hände reichen und arbeiten. Und auch wenn es da Probleme gibt beim Aufbau des Sozialismus, weiß das doch der Menschheit den Weg und dass sie sich nicht länger so schämen muss, ob ihre nackten Grundlagen materiell, dass man jeden Tag aufs Klo muss, da sein Geschäftchen macht, essen muss und so weiter, Sex will, das ist peinlich, aber nein, es ist doch grundmateriell, die Basis des Lebens überhaupt, dass es weitergehen soll, kann täglich und über Generationen, dafür ist der Sex die Grundlage, dass das weitergehen kann. Also es ist eigentlich das Grundgute und davon sind wir jetzt ein bisschen entfremdet. Aber diesen Schmutz, den will ich wirklich freilegen und euch frei zur Verfügung stellen und sagen, ja, es ist auch das Blut dabei, aber das ist auch normal bei der Geburt und so weiter, da ist auch Blut im Spiel. Also es geht ja nicht ohne Blut oder bei der Periode. Es geht ja gar nicht ohne Blut, das muss auch irgendwie rauskommen, rausgefiltert werden aus dem Körper der Frau und so ist das Leben endlich, der Mensch stirbt irgendwann und wir sollten dafür sorgen, dass das, was da vorkommt, sich auch noch wie ein Leben anfühlt, wie Robert Pfaller schreibt. Und das ist dieser wahnsinnig revolutionäre Kampf, der uns heute schon aufflammen lässt und sagen lässt, ja, wir stehen wirklich drin, wir sind wirklich in diesem Leben und haben das Gefühl, alle unsere Rechte werden anerkannt oder wir sind auf dem Weg dieser Massenbewegung. Und es ist irgendwie richtig, was sich hier vollzieht als Bewegung der Geschichte, auch wenn wir es nicht überblicken können, wie werden das spätere Generationen einordnen. Ja, da waren Stalin und Mao nur die ersten Vorkämpfer und ersten Vorarbeiter und damals gab es noch unglaubliche Probleme, vor denen wir jetzt heute konkret nicht mehr stehen werden, die konkreten Probleme, aber wer weiß, wie es dann wird. Und es ist aber die richtige Linie. Und je mehr Menschen sich bilden und ideologisch sich in die Kämpfe werfen, desto besser für die Partei und desto richtiger dann, desto leichter werden wir es haben, unsere Herrschaft zu festigen und aus dieser Herrschaft was zu machen, was den Volksmassen zugutekommt und was erstmal was Besseres ist als der Jetztzustand mit dem Kapitalismus. Und genau, dieses Ideologische ist ja auch schon die, was ich hier gelastet habe, diese 130 Folgen. Jeder kann für sich nachdenken und so auch jeder für sich podcasten. Und davon kriegt die Außenwelt vielleicht noch nicht mal was mit, aber es verändert trotzdem ganz massiv was in meinem Kopf schon allein. Und das ist die Vorarbeit, die jeder leisten kann. Die Marx-Lektüre ist auch schon das eigentlich revolutionäre Arbeiten. Und man muss es weiter dran nicht da stehen bleiben, aber es ist die Grundlage. Und es fällt schwer, genau. Ich hier mir auch wiederum vorwerfen, nicht belesen genug zu sein. Und das ist dieser Schmutz, denn der Mensch steckt nicht in den Buchstaben, sondern steckt in der Haut und in den Organen, in diesem Fleischlichen. Und ja, diese Buchstaben, die wird man nie ganz überblicken können und nie ganz sagen können, was hat dieser und jener Theoretiker genau vertreten und wie lässt sich das mit Engels in Übereinklang bringen. Und was ist der Maoismus für eine Theorie? Wie auch immer. Trotzdem weiterarbeiten wissenschaftlich, gleichzeitig philosophisch, leidenschaftlich den Arm heben und den starken Arm des Proletariats kreisen lassen und sagen, jawohl, den stärken wir so lange, bis er bereit ist zum Boxkampf mit dem Bourgeois. Und damit sage ich euch einfach, ja, danke und das putsch mich auf hier zum Ende und viel Spaß in eurem Leben, das euer eigentliches Projekt ist, wogegen das Revolutionäre ja nur das Grundgerüst liefern muss, damit ihr endlich daran auch Info wachsen könnt. Aber ja, und damit tschüss und tschüss und auf Wiederhören bei Tischlein deck dich.
Tell me all about you, tell me all about the struggles of your life. Everybody has a story to tell, and I can almost see yours through your eyes. Well, if that's your biggest secret, then I'm sorry, but I will not tell you mine. Seems like you had a bumpy ride, and I must say it's nice to get to know. Please don't get close, please don't. 'Cause I'm good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else, hell, it's all I've ever known. I know exactly what I want. I know exactly who I am. I'm only good at being me, and I hope you'll understand. Staring at your lips as you're telling me a story about your friend. Haven't heard a single word you said. Guess you can't help being beautiful. And I like the way you laugh and move. I like spending my time with you somehow. Feels like I've known you all along. get to know. Please don't get close. Please don't. 'Cause I'm good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else. Hell, it's all I've ever known. I know exactly what I want. I know exactly who I am. I'm only good at being me. And I hope you'll understand. And I'm sorry that I hurt you, but hey, life is for the living, yeah. We ran and sang and cried and danced, so isn't that worth some forgiving, yeah. I'm only good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else. Hell, it's all I've ever known, yeah. I know exactly what I want. I know exactly who I am. I'm only good at being me. And I hope you'll understand.